Ja, lauft doch einfach mal wieder nach Gefühl. Lasst eure Uhr im Schrank. Ein wichtiges Thema heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir waren überrascht. Also nicht nur aufgrund des sehr schönen Gesprächs mit Smilla, ja, das kommt gleich, da könnt ihr euch sehr drauf freuen, aber wir waren vor allen Dingen überrascht über den grundsätzlichen Ansatz. Ja, und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber da geht es sehr viel um, lasst mal die Daten zu Hause, ja, und hört mal wieder auf euer Laufgefühl und euer Körpergefühl und sprecht auch mit eurem Coach mal mehr über die Geschichten als über, ja, ich hatte Puls 107 und Schrittfrequenz und hast du nicht gesehen. Also es war spannend, ja, sehr spannend.
Ja, ja, 100%, Ralf, das war ein echt bemerkenswertes Gespräch. Für die Zeit, in der wir uns befinden, und das haben wir auch öfters ja hier im Podcast schon herausgestellt, dass es sehr viel in der heutigen Zeit natürlich in der Trainingslehre wahnsinnig viel Input an Daten möglich ist und das natürlich sich auch irgendwo so ein bisschen manifestiert hat in der Szene, also von Laktat, Herzfrequenz, also auch Messung im Training, nicht nur bei der Leistungsdiagnostik und so weiter und so fort. Das hat sich sehr verfestigt und wahrscheinlich auch hoffentlich in vielen Punkten geholfen. Und ich fand es aber umso bemerkenswerter, dass sie einen so erfrischend leichten Eindruck gemacht hat, professionell auf jeden Fall, aber einfach laufen lebt und auch viel auf ihr Bauchgefühl hört und viel im Austausch ist mit wichtigen Bezugspersonen und im Sport natürlich allem voran mit ihrem Trainer. Das fand ich so einfach so cool und offensichtlich ja auch ein Erfolgsgeheimnis, dass sie da aktuell sich da sehr, sehr gut einschätzen kann und sehr gut trifft und macht auf jeden Fall viel Vorfreude auf die anstehenden Nationals jetzt dann. Dazu aber dann alles mehr im Gesprächspart mit Smilla, könnt ihr euch wirklich sehr, sehr drauf freuen. Wir hatten ein paar kleine Struggle mit der Zeitverschiebung, das können wir vielleicht noch kurz anbringen, aber am Ende hat es noch geklappt und genau, war ein cooles Gespräch, könnt ihr euch sehr schon mal drauf freuen. Ja, und am Wochenende, Ralf, du warst viel im Einsatz, du hast einen kleinen Roadtrip erstmal unternommen, du hast viel Leichtathletik gesehen, viel Leichtathletik auch kommentieren dürfen und war ja eine Menge los wieder.
Also wenn wir schon bei Daten sind, ja, und bei Selbstoptimierung, ja, weil das ist ja so ein Punkt, ja, so Selbstoptimierung, sagen wir mal so, wir haben versucht, also Tim Tonner und ich, wir haben versucht, in das vergangene Wochenende so viel reinzuarbeiten, wie ging, ja, und dazu mussten wir dann leider einmal komplett unsere Republik von Süd nach Nord durchqueren. Also wir mussten auch vorher in den Süden erst fahren, weil wir waren halt erst beim Mehrkampf-Meeting in Götzis, also das Mehrkampf-Meeting auf der ganzen Welt. Und es war wirklich fantastisch. Also du kennst das ja, ja, weil du das oft genug erlebt hast. Man kommt auf so einen Sportplatz drauf und da ist schon alles aufgebaut für den Wettkampf am Wochenende. Es war 1,5 Tage vorher, also Freitagmorgen. Und dann hoffst du, dass du so den einen oder anderen da vielleicht noch triffst, ja, der da irgendwie einen kleinen Auftakt macht oder so, ja. Und dann war halt anschließend irgendwann Pressekonferenz. Wir kommen da an und es sind einfach alle auf der Anlage. Ja, einfach mal alle, ja. Die einen machen da Gymnastik, die anderen machen noch ein paar Starts, hier nochmal eine Anlaufkontrolle, einfach alle. Aber noch vergleichsweise gechillt, weil ja noch 1,5 Tage sind. Ja, also es ist noch nicht der Wettkampf, also der Wettkampftag minus eins, sondern es ist noch 1,5 Tage davor. Ja, so, da, weißt du, Leo Neugebauer kommt dann halt direkt vorbei, unterbricht sein Training, quasselt erstmal mit uns, weißt du, so. Ja, das ist natürlich so extrem wertvoll für uns jetzt in unserem Beruf, ja, einfach diesen Kontakt zu haben mit den Leuten, einfach jetzt auch nicht, ey, wie ist deine Form und was willst du denn da und dort laufen oder so, sondern einfach entspannt reden zu können. Und wir waren da, glaube ich, 3,5 oder 4 Stunden auf der Anlage und wir haben so viel gesprochen mit Trainern, mit Bekannten, Verwandten, mit anderen Kollegen und so weiter. Das kannst du am Telefon einfach so nicht erledigen. Ja, das kriegst du nicht hin oder du brauchst die x-fache Zeit dafür. Ja, insofern haben wir uns dann am frühen Nachmittag irgendwie abgeklatscht, weil wir hatten eigentlich gedacht, wir müssten da irgendwie den ganzen Tag Wege lagern. Ja, also so Informationswegelagering nennen wir das immer, ja. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, Vorarlberg ist jetzt landschaftlich auch nicht so richtig scheiße. lass uns doch jetzt mal gucken, wo man gescheiten Weißwein kriegt. Ja? Und das haben wir auch hingekriegt, was soll ich sagen? Dann haben wir am nächsten Tag noch uns den Auftakt angeguckt vom Wettkampf und dann mussten wir leider 900 Kilometer fahren, ja, weil so groß ist unser kleines Ländchen dann doch und mussten dann nach Hamburg. Aber wir haben so unfassbar Schweigen gehabt, das ist, also so habe ich selten gehabt. Wir sind ganz entspannt durchgerollert, also ich fahre sowieso ja immer so 130, ja, du bist ja noch in der Bleifuß-Klasse unterwegs. Ja, obwohl du ein Elektro fährst du ein Bleifuß.
Noch nicht ganz. Der Elektro kommt erst im August. Bisher noch Hybrid, aber das wird sich, mein Fahrverhalten wird sich anpassen mit der Elektromobilität, sage ich jetzt einfach mal.
Also wenn du jedenfalls so weit fahren müsstest du ja zweimal anhalten und laden. Ne? Ja. Also wir haben natürlich auch einmal getankt, aber also wir haben 7,5 Stunden gebraucht. Und wir sind nicht geballert. Das ist sehr, sehr gut. Wir hatten keinen Stau, gar nichts. Es war vergleichsweise leer. Ja, und wir fahren dann halt so neuralgische, A7, A5, ja, wo du normalerweise sagst, oh je, Jesus, ja, das wird nicht schön. Und also man hat ja auch manchmal solche Erlebnisse und es war cool. Und dann haben wir uns am Sonntag natürlich noch Dresden gegeben, was wir, also das Goldene Oval in Dresden, als ja vom DLV mitveranstaltetes Sportfest, was ja so ein Saisoneinstieg für sehr, sehr viele war und schönes Stadion und so weiter. Wir wären lieber vor Ort gewesen, weil es halt einfach viel, viel besser ist. Es ging leider nicht. Aber wir haben ja den kompletten Livestream gemacht, da 2,5 oder 3 Stunden lang. Und war cool. Ne? Plötzlich laufen da 3 deutsche Männer, 3,35 über 1500 Meter. Ja,
also stark.
Props an Mo, ja, Mo Abdelahi, Props an Karl Bebendorf, ja. KB7, ne? Weißt ja, ne?
Ja, das ist auch schon, hat sich.
Und,
hat sich
und natürlich verbreitet. Auch an Marc, ne? Marc Tortell, ja, mit Marc dem Tortell. Haben wir ja auch schon hier eine Folge gehabt, ja. Mit dem hatte ich vorher gesprochen und er sagte, ja, weiß nicht, weil er hatte ja schon auch ein paar andere Dinge gemacht vorher, ist nochmal Marathon gelaufen in Boston und so weiter und so weiter. Aber ist dann halt einfach da mal eine 3,35 Bestleistung geknallt und das war schon super. Das hat total Spaß gemacht, ja.
Ja, am Wochenende, ich glaube, war sogar dieses Wochenende auch, war natürlich nicht Karlsruhe, doch genau, Karlsruhe müsste auch dieses Wochenende
Karlsruhe sein. Karlsruhe, die Laufnacht war am Samstagabend, genau.
Mhm. Genau, müssen wir auch noch sagen, Marvin Heinrich natürlich, der dort übrigens im B-Lauf wohlgemerkt, also es ist jetzt nicht, dass man zwangsläufig im B-Lauf schlechter laufen muss, aber eher natürlich logisch, dass die stärksten Läufer in einem A-Lauf sind und dann auch einigermaßen erwartbar, dass die schnelleren Zeiten dort gelaufen werden, der sich auch riesig verbessert hat, auf ebenfalls 3,35 und ich glaube davor knapp unter 3,40 müsste die PB gewesen sein, also wirklich ein krasser Sprung, also da Mittelstrecke Deutschland, hey, Wahnsinn, was da alleine letztes Wochenende schon wieder los war.
Ja, und zumal es sind ja noch nicht alle eingestiegen, ja. Tatsächlich fangen wir heute, also am Tag, wo wir erscheinen, fangen wir an mit der Zusammenfassung von der Diamond League auf sportshow.de, das heißt, ab heute seht ihr dann auch auf sportshow.de Zusammenfassung von den Diamond League Veranstaltungen des Sommers. Und da kommt ja der nächste 1500 Meter Läufer, nämlich Robert Faken. Ja, und der läuft bei der Diamond League dann die 1500. Es ist ein etwas stärkeres Feld, das er dort fortfindet als in Dresden. Also ganz leicht stärker und vielleicht auch ein Hauch stärker als bei der Laufnacht in Karlsruhe. Aber ich bin sehr gespannt und das macht schon Spaß. Ne? So, ihr merkt schon, wir sind so in dem Pendel. Wir haben ja die letzten Wochen ein paar serviceorientierte Themen gemacht. Können wir euch jetzt schon teasern. Nächste Woche kommt wieder so eine serviceorientierte Geschichte. Haben wir schon aufgenommen. Super spannend. Könnt ihr euch sehr darauf freuen. Und heute sind wir mal wieder ein bisschen bei Stadionleichtathletik. Ne? Also das ist ja auch schön. Ja? So, ne? Alte Zeiten von dir wieder ein bisschen aufleben lassen. Ne?
Unbedingt.
Wo noch
unbedingt.
Auf Asche gelaufen wurde in Schwarz-Weiß.
Und barfuß natürlich fast auch.
Ja, also. Genau.
Ja, nein, es ist natürlich auch, wir wollen eine Mischung schaffen, sagen wir es so. Wir hatten jetzt wirklich Anfang des Jahres ein bisschen überlegt, wo wollen wir thematisch hingehen. Natürlich haben wir das Glück, dass wir den Zugriff haben auf viele tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Gesprächspartner. Aber wir hatten auch gesagt, okay, klar, Frühjahr und Herbst ist immer sehr stark Fokus Straßenlauf bei uns. Da kommen wir auch irgendwo her. Und vielleicht ist ja trotzdem für euch zu Hause auch eben interessant, wenn wir dann, wenn mal eine Phase ist, wo jetzt vielleicht eben Straßenlauf nicht so im Fokus ist. Wir wollen, wie gesagt, Leichtathletik im Stadion nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Aber wir wollen dann vielleicht diese Zeit nutzen, bevor ihr euch vielleicht auch wieder auf eure nächsten Herbst-Highlights vorbereitet, um genau, um so diese Service-Themen so ein bisschen aufzunehmen. Wir hatten jetzt über Stretching und denen ja eine ausgiebige Folge gemacht, genau, über das Thema mit den Carbon-Schuhen. Und nächste Woche wird es um Bewegungsanalysen und solche Themen gehen. Das, genau, ist jetzt mal so ein Versuch, das ein bisschen zu mischen jetzt in dieser Sommerphase. Könnt ihr uns gerne natürlich Bescheid geben, ob ihr das gut findet oder eher nicht so gut. Und freuen uns aber auch natürlich in dieser Woche eben Smilla Kolbe zu Gast zu haben, die ja nun mal einfach jetzt zum, ich sag jetzt mal, das, man soll ja mit Superlativen nicht so um sich werfen, aber so ein bisschen, ja, Shooting-Star-Charakter hat auf der Mittelstrecke in Deutschland zumindest, weil die von letztem Jahr zu diesem Jahr doch einen, also exorbitanten Entwicklungssprung nochmal hingelegt hat, und sind wir mal ehrlich, eine 1,59,0 ist schon Wort, und genau, das war für uns in vielerlei Hinsicht spannend, mit ihr zu sprechen, weil sie eben ja auch nicht in diesem deutschen Leistungssportsystem groß geworden ist, sondern sich ja schon seit einigen Jahren in den USA befindet und dort ein College-Stipendium hat.
Und wenn der eine oder andere jetzt sagt, Smilla Kolbe habe ich noch nie gehört, genau so nämlich, ja, also wenn man jetzt nicht so in unserer Leichtathletik-Szene so unterwegs ist täglich, ja, habt ihr den Namen wahrscheinlich noch nie gehört, und das ist das Spannende an dem Gespräch, das wir gleich haben. Ja, bevor wir da hinkommen, sagen wir aber, ja, wieder herzlich willkommen bei uns im Bestzeit-Podcast zu unserem Partner, mit dem wir ja schon unterwegs waren, nämlich mit Olymp. Ja, es ist ja nicht nur der führende deutsche Hemdenhersteller im Business-Bereich, ja, sondern auch bei Casual richtig gut unterwegs. Ja, es ist eine nachhaltige Produktion, es ist ein deutsches Traditionsunternehmen, und ich bin schon ein bisschen stolz, ja, weil sie haben jetzt eine Kooperation mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, ja, Matthew McConaughey. Das ist schon eine Edelung. Also für mich, ich weiß nicht, ob dir der was sagt oder ob du den überhaupt so auf dem Schirm hast. Also erstmal ein cooler Schauspieler, aber auch einfach ein unfassbarer Darsteller, also brutal.
Ja, doch, als Schauspieler natürlich mir auch bekannt, weil ich eben auch super gerne Filme schaue, und der ja doch auch eine schon lange Karriere hat und auch eine krasse Bandbreite an Rollen gespielt hat. Also von klassischer Actionrolle bis auch wirklich super ernste Themen. Und also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Coup, dass man den für sich als Markenbotschafter gewonnen hat. Also Schwabenland goes Hollywood oder andersrum, je nachdem. Das freut mich natürlich auch. Und wir haben natürlich vor allem im letzten Jahr viel drüber gesprochen, über die Businesshemden. Ja, da ist, glaube ich, Olymp sehr, sehr, sehr bekannt. Aber was viele, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm haben, ist ja auch, dass die Olymp Casual Styles sehr, sehr cool sind. Aktuell auch hier das Motto sozusagen stilvoll durch den Sommer. Egal ob Polo-Shirts, übrigens auch in Strick, finde ich auch sehr, sehr cool. Leinen, Hemden und Olympia inzwischen auch schon auch Hosen anbietet. Die kommen natürlich eher von Oberbekleidung. Ist natürlich top. Findet ihr natürlich wie gewohnt auf olymp.com. Und damit ihr da auch für die perfekten Sommer-Styles immer auf dem Laufenden bleibt, ja, da gibt es natürlich den Olymp-Newsletter. Und für alle unter euch, die sich für den Olymp-Newsletter anmelden, gibt es einen 10-Euro-Gutschein. Also das ist, glaube ich, auch was man sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. 10 Euro mitnehmen für die Newsletter-Anmeldung und dafür aber auch immer up-to-date zu sein, was eben die neuen lästigen Casual-Shirts, Pullis, T-Shirts, Polos und Co. Anbelangt, ist natürlich top. Ja, Modernität, Qualität und klare Designhandschrift. Freuen uns, dass Sie zurück sind bei uns hier. Herzlich willkommen, Olymp.
Übrigens, True Detective ist eine seiner Top-Rollen, ja, Matthew McConaughey. Ja, ja. Ja, und was hast du mit ihm gemeinsam?
Das ist jetzt eine
gute... Also ich meine, du siehst fast so gut aus, ja. Du hast jetzt nicht diesen 3-Tage-Bart, den er meint, aber siehst fast so gut aus, ja. Und in einem Olymp-Hemd schon sehr nah dran, ja.
was haben wir gemeinsam? Alter nicht, er ist 2, 3 Jahre älter,
bis ich mal tippen. Er ist 55.
Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja.
Er läuft auch sehr gerne oben ohne. Also der joggt tatsächlich relativ viel am Strand.
Okay, okay.
Ja.
Bei mir fehlt leider der Donaustrand.
Aber da siehst du dich dann schon auch.
Das auf jeden Fall, das kann ich nachempfinden. Mir fehlt nur leider die Hollywood-Villa noch, die fehlt mir noch, aber wir arbeiten dran.
Genau. Die Villa an der Donau klingt jetzt auch nicht so schlecht.
Klingt auch okay.
Ja. Also er hat erst die Villa an der Donau, aber er arbeitet dran, ich verstehe schon. Du warst sowieso wieder mehr laufen, ne? Also du läufst immer noch sehr viel weniger als deine Frau, wenn ich das mal kurz sagen darf.
Ja, die ist ja wirklich, die hat noch einen echten Trainingsplan. Ich mache das ja immer jetzt nur noch so aus Lust und Laune heraus, aber ja, am Wochenende hat mich das auch mal wieder, was heißt ein bisschen länger, ist jetzt relativ, waren jetzt knappe 21 Kilometer, zeitlich betrachtet war es länger, weil aufgrund der Streckenauswahl, die ich für mich ausgewählt habe, ich wollte mal wieder so eine schöne Trailrunde laufen.
Ja, das habe ich gesehen, genau, du warst im Grünen unterwegs, ne?
Ja. Genau, genau, und das ist jetzt naturgemäß einfach durch die Höhenmeter und auch, weil die Bodenbeschaffenheit natürlich jetzt nicht, es ist kein Highway, den du da durch den Wald zurücklegst. War sehr schön. Es war nur, das ist in Regensburg so, also heute leider wieder komplett Regen, aber die letzten Tage war so, wir haben so eine krasse Luftfeuchtigkeit. Hm. Weil ich dachte mir so, entweder bin ich noch unfitter, als ich dachte, oder irgendwas ist komisch. Und dann habe ich dann auch eben nach diesem Lauf, bin ich auch mit Trinkrucksack gelaufen, hatte so ein bisschen so Softflask dabei und 1, 2 Gels, weil ich wusste, wird wahrscheinlich eher so Richtung knappe 2 Stunden unterwegs sein. Und es war jetzt von Temperaturen super angenehm, ne? Um die 20 Grad. Aber wollte trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Und ich habe geschwitzt, es war echt brutal und da stand aber auch irgendwie danach bei Strava, glaube ich, irgendwie 80% Luftfeuchtigkeit oder sowas und da, das ist so dampfig, ne? Also wenn du dann auf der Runde auch mal auf so eine Freifläche kamst, da gab es auch ein paar schöne Strecken oberhalb von so Jurafelsen und so, da ist natürlich so ein leichtes Lüftchen, ich will jetzt nicht sagen Wind, aber das ist ganz angenehm, aber wenn du dann wieder so richtig in dieses sehr stark überdachte Waldgebiet kommst, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, da steht die Luft drin und deswegen, ich war froh, dass ich was zu trinken dabei hatte.
Also, eigentlich nennt man das Wechseljahre, was du da jetzt erlebst. Nee, aber tatsächlich bin ich letzte Woche auch noch kurz gelaufen und es war mittags 25 Grad. Ja. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Man denkt ja dann, hey, den Kirchturm da, den habe ich schon mal gesehen. Ja. Und die Kirchtürme da in der Nähe von Götzis, die haben so grüne Emaille Plättchen oder ich weiß nicht, also jedenfalls so grün glänzend, ja. Mhm, also jetzt nicht diese Zwiebeltürme, sondern ne, so grün glänzend. Und ich so, ah, da ist der Kirchturm, yippie, ja, und ich war wirklich schon fertig, ne, bin mit meiner Frau gelaufen und ich war wirklich schon auf, ne, weil einfach zu warm.
Ja, ja, ja.
Und es war leider nicht das Zieldorf, sondern es war das Nachbardorf. Wir hatten noch 2,5 Kilometer. Wir mussten erstmal am Dorfbrunnen anhalten. Also es war anstrengend. Also das mit der Hitze, das werde ich nicht mehr lernen in diesem Leben laufen. Das ist nicht meins.
Aber das Gute ist ja, es liegt ja in deinem Naturell generell auch, du würdest ja sagen, in der Nacht, ich hätte jetzt gesagt, früh morgens schon sportlich aktiv zu sein. Insofern kann man ja da im Sommer ganz leicht der Hitze aus dem Weg gehen sozusagen.
Genau so. Ne? Also ich hatte tatsächlich also ganz kurz einen Reflex, morgens früh zu laufen, habe das aber schnell wieder verworfen.
Ja,
wegen
ja.
des Frühstücks, verstehst du schon, ne?
Natürlich, ist auch wichtig, mit vollen Speichern in die Einheiten zu starten.
Also, wenn wir schon bei Speichern sind, ja, und bei Energie und ja, dann sind wir gleich bei unserem nächsten Partner, bei ESN. Ja, die haben eine spezielle Serie aufgelegt, ja, die wir hier sehr gerne mit euch promoten und teilen. Denn da geht es halt vor allen Dingen halt auch um Wettkampfverpflegung, aber natürlich auch das, was man, genauso wie du unterwegs warst, bei längeren Läufen, bei Trailläufen, ja, bei Geschichten, wo man auch die Fueling-Strategie schon mal testen will für den Zielwettkampf dann, ja, sehr, sehr gut einsetzen kann.
Ja, es ist jetzt so, dass es bei ESN seit 2 Wochen erst, also wirklich brandneu, das sogenannte Perfect Energy Gel gibt, ein Hydrogel. was eben den Vorteil mit sich bringt, dass man sehr, sehr gut mal runterbekommt. Es ist das erste Hydrogel von ESN und das hat einen Dual-Carb-Matrix mit hohem Natriumgehalt, was einerseits dafür sorgen soll, dass ihr ein hoffentlich konstant hohes Energielevel habt und natürlich auch euch ein bisschen hydriert. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, am Montag. Den Lauf habe ich am Sonntag gemacht, musste ich noch auf ein altes Gel zurückgreifen, was ich noch zu Hause habe. Man kriegt ja viel so Zeug immer wieder zugeschickt. Am Montag kam jetzt aber quasi eine Probierbestellung, ein größeres Paket mit den ganzen neuen Gels von ESN. Es gibt ja drei Geschmacksrichtungen. Neutral, Lemon Ginger und ich glaube, das andere war grüner Apfel. Und bin sehr gespannt, die das nächste Mal auszuprobieren, weil manchmal ist es ja so, wenn, je nachdem, wie lange ihr lauft, per se mal ein Gel einzustecken, schadet ja gar nicht. Also wenn ihr jetzt aber sagt, es ist jetzt vielleicht nicht so lang, dass ich unbedingt was zu trinken mitführen muss, weil dann ist ja auch die Frage, ziehst einen Trinkrucksack an oder der hältst es in der Hand oder wie auch immer, da sagt man ja manchmal, komm, es ist jetzt, ich laufe eine Stunde, das wird schon passen. Wenn du dann aber ein Gel irgendwie noch in deine Short oder wie auch immer irgendwo reinsteckst, manchmal, wenn du dann eh schon so, ihr kennt das ja, wenn man schon nicht so viel Spucke mehr im Mund hat, das dann noch runterzubringen, ist sehr, sehr zäh und sehr, sehr schwer und irgendwie auch nervig beim Laufen dann. Deswegen, Hydrogels sind ganz cool und ich freue mich, die jetzt die Woche dann auch mal auszutesten, weil ich glaube, dass das unterwegs schon sehr viel Sinn macht. Ein Gel hat 20 Gramm Kohlenhydrate, also könnt ihr dann dementsprechend, was ihr für einen Bedarf auch habt, so für euch auch timen. Und ja, ich bin da schon heiß drauf, das auszuprobieren. Es ist mit Kokosnusswasser und hat dadurch einen relativ hohen Anteil von 188 Milligramm Natrium, was natürlich auch da dem Schweißverlust sozusagen entgegenwirken soll und bestenfalls dafür sorgen soll, dass ihr keine Krämpfe habt. Also schaut euch das an bei ESN. Wir wissen von euch, dass da viele auch schon auf die Recovery-Produkte, also die Proteinprodukte, zurückgegriffen haben. Kriegen wir immer wieder ein Reporting von unseren Ansprechpartnern. Das freut uns, dass wir euch was empfehlen, was ihr dann auch annehmt und hoffentlich ja dann auch gut damit fahrt. Ich habe jetzt auch erst neulich wieder ein Isoclear bestellt, weil unser Bedarf, also Barbara liebt die auch, der Bedarf an Isoclear-Proteinprodukten relativ hoch ist aktuell. Und genau, auf www.esn.com/Bestzeit. Da bekommt ihr mit unserem Code Bestzeit den immer maximal möglichen Rabatt. Ja, das können manchmal 20% sein, das kann aber in Aktionszeiträumen auch deutlich drüber liegen. Da dürft ihr natürlich auch gerne euch mit Proteinprodukten eindecken, aber ihr solltet auf jeden Fall unbedingt mal die neuen Hydro Energy Gels von ESN ausprobieren.
Also mein Favorit ist ganz klar natürlich Lemon Ginger. Ja, das
Apfel, muss ich sagen.
Würde ich nie machen, grüner Apfel, aber Lemon Ginger, das ist mein Tee, mein erster Tee am Morgen ist Lemon Ginger. Ja, oh. Und das als Hydrogel ist perfekt. Und das mit dem Applizieren geht natürlich beim Radfahren deutlich besser. Ja, also erstens hat man da noch eine Flasche dabei. Ja,
klar.
Zweitens ist es halt auch der viel schönere Sport. Aber denkt dran, und da sind wir bei unserem dritten Partner für heute, nie ohne Helm fahren, ja. Und wenn ihr einen coolen Helm haben wollt, ja, also wenn ihr einen richtig coolen Helm haben wollt, dann kann das ja nur von Kett der Bestzeithelm sein, logischerweise, ja. Aber wir haben jetzt nicht nur den für euch aufgelegt, sondern ihr habt besondere Konditionen über unseren Link für das gesamte Sortiment, ja. Auch da, wir haben gehört, dass das schon sehr gut gelaufen ist mit euch zusammen. Vielen Dank, dass ihr das annehmt. Ja, denkt dran, am besten gleich die ganze Familie mit Helmen versorgen, weil erstens haben die auch eine Halbwertszeit und die ist viel kürzer, als man oft denkt. Und zweitens, bitte möglichst immer so ein Ding aufsetzen. Ich habe jetzt am Wochenende wieder beim Ironman in Hamburg, da habe ich natürlich auch noch kurz zugeguckt vor dem Job, paar doofe Stürze gesehen, ja, wo man dann vielleicht gar nichts dafür konnte und dann liegt man trotzdem und man hat nur einen Kopf. Also ich weiß nicht, ob der ein oder andere noch einen zweiten im Schrank hat. Ich leider nicht und die meisten anderen auch nicht. Deshalb unser Angebot bei Kett, gibt's coole Helme für alle möglichen Optionen und den speziellen Bestzeithelm, den kann man sich da auch bestellen.
Genau, und sparen könnt ihr natürlich auch über catahead.de/bestzeit, bekommt ihr 10% Community-Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also wie Ralf schon sagt, natürlich, wir freuen uns, wenn ihr auch unseren Helm kauft, also diesen matt-schwarzen Helm mit dezentem Bestzeit Logo, aber natürlich könnt ihr auch jeden anderen Helm dort auswählen, egal ob für den Weg in die Arbeit, wenn es da was ein bisschen nicht ganz so sportlich sein soll, oder für also wir haben natürlich auch Damenhelme und natürlich auch Kinderhelme. Also ich bin auch jetzt mit Mila erst wieder gestern oder vorgestern Nachmittag noch eine Runde unterwegs gewesen, auch mit dem Laufrad. Natürlich geht das auch in Sachen Erziehung da schon los, dass man den Kindern hoffentlich frühzeitig mitgibt, wenn ihr auf irgendwas mit Rädern steigt, dann setzt ihr bitte auch einen Helm auf. Und ja, auch für das gilt unser Rabatt, also 10% über catahead.de/bestzeit findet ihr natürlich alles gebündelt, alle Infos zu unseren Partnern in unseren Shownotes.
Ja, dann steigen wir doch mal ein in unser Gespräch. Ja, du hast gesagt, ja, einmal über den Atlantik. Denn ja, Smilla Kolbe hat einen ungewöhnlichen Weg gewählt, ja, in der Nähe von Hannover in Niedersachsen groß geworden und da noch gar nicht so drin in dieser Kadernummer, DLV, größere Leichtathletik, eigentlich gar nicht, ja, sondern hat halt einfach einen coolen, ambitionierten Schritt gemacht und gesagt, okay, ich gehe in die USA, ja, studieren, mit Sport verbinden, meiner Leidenschaft folgen und coole Erfahrungen machen. Und dann kommt da plötzlich so eine Entwicklung bei raus. Ja. Am Wochenende stehen die, also nicht an diesem, sondern am nächsten Wochenende stehen die Nationals, also die NCAA-Meisterschaften an. Das ist das Größte im College-Sport, im universitären Sportbetrieb, was man in den USA haben kann, mit internationalen Feldern, weil natürlich sehr viele internationale Students eben auch in diesen Teams unterwegs sind. Und das Niveau ist sicher in der Nähe von mindestens europäischer, in vielen Bereichen Weltklasse. Also da reden wir schon von richtig anspruchsvoll. Und da träumt sie sicher vom Finale. Und ja, sie hat, haben wir ja schon gesagt, ein bisschen anderen Ansatz. Und das Gespräch mit ihr war erstens super entertaining, aber auch wirklich sehr, sehr spannend. Viel Spaß.
Ja, und da ist er auch schon. Unser Gast in dieser Woche ist Smilla Kolbe, der Lauf-Shootingstar, möchte man sagen. Zumindest hast du jetzt schon echt krasse Schlagzeilen gemacht in dieser Saison. Und das war natürlich für uns Grund genug zu sagen, hey, wenn du von deiner wertvollen Zeit uns was abgeben kannst, dann würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, mit dir zu sprechen. Ja, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Und wie viel Uhr ist bei dir? Weil wir haben wir hatten im Vorfeld ein paar Probleme mit der Terminierung.
Hi, ja, danke, ich freue mich richtig, hier zu sein. Ja, es ist jetzt 12.52 Uhr, also 6 Stunden Zeitverschiebung und ich bin in Florida, in Jacksonville und mir geht's sehr gut. Hier ist schönes Wetter, Sonne, läuft alles, ja.
Also die entscheidende Frage ist ja, was machen die Jaguars? Ja, wer wird neuer Head Coach? Ja, bist du da so im amerikanischen Sport schon drin, so in dem Game? Weil Football muss man ja, also da auf jeden Fall auf dem Schirm haben, ne?
Ja, also ich war auch schon im Stadion und so, aber so richtig verfolgen tue ich das jetzt nicht. Nee, nicht so.
Du hast wahrscheinlich auch genügend andere Sachen zu tun, weil was ihr zu Hause vielleicht nicht wisst, aber wir natürlich logischerweise verfolgt haben. Also Smilla hat in mehrerlei Hinsicht einen sehr bemerkenswerten Werdegang hinter sich. Vielleicht allein vor dem Hintergrund, weil du jetzt vielleicht in noch jüngeren Jahren, du bist immer noch sehr, sehr jung, aber in noch jüngeren Jahren jetzt nicht unbedingt vielleicht schon damit aufgefallen bist, dass man gesagt hat, Mensch, die wird auf jeden Fall mal in den Zeitenbereich von 2 Minuten vorstoßen. Kann man sicherlich auch drüber diskutieren, anhand von was man das festmachen möchte. Also bei mir war auch eher in der Karriere, ging es erst so mit Anfang 20 so richtig los. Dafür vielleicht einfach mal für uns, wie hast du überhaupt deinen Weg zur Leichtathletik gefunden? Wo bist du aufgewachsen und was hat dich dann irgendwann in die USA gebracht?
Ja, also ich bin aufgewachsen, also meine Familie wohnt auch immer noch in einem kleinen Dorf in der Region Hannover, also in der Wedemark. Und wir waren dann aber trotzdem in Hannover in der Schule und ich habe dann verschiedene Sportarten ausprobiert, Tennis und so weiter. Und meine Mutter hat dann irgendwann angefangen, ja, mehr zu laufen und hat dann so Halbmarathons und so gemacht und hat mich dann halt so in diese Kinderläufe gesteckt und ich hatte da übel Spaß dran, habe da immer easy die Jungs abgezogen und so. Und ja, hatte einfach irgendwie Lust und da hat meine Mutter dann schon so gesehen, okay, da ist schon irgendwie Talent und eine Freude da. Und dann habe ich mit einer Freundin halt ganz normal Kinderleichtathletik in Hannover halt angefangen. Sind dann da nach der Schule halt zusammen immer dann irgendwie hingegangen, alle Disziplinen gemacht. So, es war erstmal ein bisschen spaßmäßig und nebenbei halt dann auch Tennis gemacht. Und dann war halt irgendwann so ein bisschen die Frage, okay, da ist schon irgendwo ein Talent da. Ich wurde dann gefragt, hier willst du nicht ein bisschen mehr kommen und habe mich dann halt irgendwann für Leichtathletik und gegen Tennis entschieden. Ja, und so ging das dann irgendwie immer weiter. Und ich habe dann halt erst Mehrkampf gemacht. Wir haben auch hier Team Deutsch und so gemacht. Hat übel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich verletzt und dann ging erstmal nur Laufen und so bin ich dann ins Laufen gekommen. Jetzt mal so kurz.
Also da muss ich mal sagen, also Ralf kann ja noch mehr dazu sagen, weil Ralf ist sehr viel vielseitiger ausgebildet als ich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nicht, dass ich bei Forbes Lifting nicht auch erstmal alles gemacht habe in jungen Jahren, aber ich sag mal in überwiegender Mehrheit talentfrei, würde ich sagen, in den Disziplinen. Also erstmal bemerkenswert, dass du ja eigentlich wirklich mal Mehrkampf erst gemacht hast und dann so das Laufen für dich entdeckt hast. Ralf, ist das so ein Werdegang, den wir schon häufiger verfolgt haben? Ich fand das jetzt eher nicht in der Laufbubble bei uns bisher so.
Also das ist natürlich auf jeden Fall ein spannender Weg, das ist ja keine Frage. Ganz spannend für euch zu Hause, das konntet ihr ja leider nicht sehen gerade, war diese gerümpfte Nase bei Smilla, als sie über die Halbmarathon-Aktivitäten ihrer Mutter gesprochen hat. Also das war ein großes Verständnisloses, warum sie das gemacht hat, weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich fand die Kinderläufe geil, also so, ne?
Ja.
Tatsächlich, sagen wir mal so, du findest ja, glaube ich, Siebenkampf immer noch ganz gut, wenn ich das richtig weiß. Und ich war ja in Götzis, ne? Wo ja das Mehrkampf-Meeting schlechthin stattfindet, ja? Und da hat ja Anna Hall mal richtig einen rausgeschraubt, ja?
Ja.
Also eine Wahnsinnspunktzahl, über 7000 Punkte und so weiter. So, und die ist 800 Meter in 201 irgendwas gelaufen.
Ja, Punkt. Das ist auch frech.
Das ist frech, oder? Das hast du sehr gut eingeordnet. Das ist frech. Okay.
Ja, das ist schon. Ja, es ist ja eigentlich so die Disziplin, die keiner mag im Mehrkampf. Und bei mir war das schon so, dass man gesehen hat, okay, da ist schon vielleicht so das meiste Talent, weil ich halt da ganz gut abgeschnitten habe, so. Und ich hatte halt wirklich dann, habe mir halt hinteres Kreuzband und Meniskus gerissen. Also wirklich eine krasse Verletzung gehabt, weswegen dann halt nur laufen ging. Und da das Talent da eh mehr war, war das dann halt so ein bisschen, ja.
Fügung, ja.
Ja, genau, ja. Irgendwie so.
Aber so Role Model im Laufen hast du erstmal nicht gehabt, sondern du fandest Siebenkämpferin cool oder Zehnkämpfer cool, whatever.
Ja, also so richtige Vorbilder hatte ich jetzt irgendwie gar nicht. Ich habe halt irgendwie immer das gemacht, worauf ich Lust hatte, worauf ich Bock hatte. Und ja, ich verfolge das immer noch. Ich finde Anna Hall ist übel cool, der zuzugucken. aber jetzt mittlerweile kriege ich natürlich auch mehr was von Läufern mit. So. Aber ich muss immer noch sagen, so in der Welt kenne ich mich jetzt noch nicht so krass mit irgendwelchen Läufern aus.
Also, und weißt du was, vielleicht ist es auch besser so, weil dieser Lauf-Trash-Talk, der geht, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Ich meine, das ist ja in den USA noch viel schlimmer als hier.
Ja, also ich wusste, ich habe auch erst so seit 2-3 Wochen, habe ich erfahren, dass es so Let's Run gibt.
Ah, here we go. Guck mal, da bricht Philipp gerade zusammen. Er kommt später dann wieder. Ganz,
ja. Also ich habe da einmal reingeguckt, aber so ganz habe ich es noch nicht genau gecheckt.
Nimm es nicht so ernst, vor allen Dingen die Diskussionsforen sind höchstgradig verstörend.
Ja, es ist,
da schreibst du immer rein unter Pseudonym, ich weiß das.
Ich habe bei Let's Run selber noch nie aktiv in diesen Message-Boards teilgenommen. Ich habe früher jetzt auch nicht mehr so viel, aber als ich selber noch aktiv war, schon viele Sachen verfolgt, vor allem wenn es um die US-amerikanische Szene gegangen ist, weil das halt einfach spannend war oder wenn zum Beispiel übrigens auch Renato Canova, also bevor ich bei Renato Canova trainiert habe, habe ich sehr, sehr gerne gelesen, wenn er da denkt man sich auch, hat er zu viel Zeit, aber teilweise wirklich Romane an Trainingsinsights veröffentlicht hat von irgendwelchen Superstars, die er halt auf irgendeinen, was weiß ich, London-Marathon-Sieg oder so vorbereitet hat. Das fand ich natürlich irgendwie spannend, einfach weil man gucken wollte, was machen denn die da in der Weltspitze gerade so, wenn man irgendwie aus Kenia kommt? Das gibt's jetzt nicht so zugänglich normalerweise. Aber ja, es ist eine 50-50-Nummer bei letsrun.com. Also manche Sachen, da denkst du auch so, hell no, ich weiß auch nicht, was bei euch irgendwie abgeht. Das ist mir dann auch zu tief. Aber ich finde das bemerkenswert, dass, also Ersteindruck, ich muss vielleicht auch dazu sagen, also wir drei kennen uns in der Konstellation, haben uns jetzt noch nie gesprochen im Vorfeld. Ich muss aber sagen, schon nach den ersten 7 Minuten, wo wir hier aufnehmen, super sympathisch. Und es ist auch bemerkenswert, mit was für offensichtlich du für eine Leichtigkeit erstmal deinen Sport ausübst, was per se, glaube ich, erstmal ein gutes Asset ist, weil so eine gewisse Leichtigkeit mitzunehmen, das schadet nicht und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sich nicht zu tief mit manchen Sachen da im Vorfeld zerdenkt. Das heißt aber auch, wenn du jetzt so sagst, hey, ich mache erstmal das, worauf ich Lust habe und eigentlich fand ich irgendwie Mehrkampf früher cool, stellt sich ja trotzdem für jemanden, der jetzt hier zuhört, so die Frage, okay, aber sie ist jetzt irgendwie, sie hat ein Stipendium an der Uni und ist am College, da jetzt auch ja sehr erfolgreich. Also ich meine, du hast jetzt am Wochenende waren, glaube ich, die Regionals, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, du hast da jetzt dein Ticket für die NCAs geholt, oder?
Ja.
Wie kam das? Ich meine, du hast gesagt, okay, ja, ich bin dann so vom Mehrkampf irgendwie durch eine Verletzung ins Laufen reingerutscht. Dann hast du wahrscheinlich dein Abi irgendwie gemacht noch und dann auf einmal, wie kommt man dann an so ein Stipendium in den USA ran?
Genau, ich habe dann, war dann erstmal in der 400-Meter-Gruppe und habe dann aus Spaß halt einen 800-Meter-Lauf gemacht und war dann halt schon auf einmal relativ gut. So, und habe mich dann irgendwie für die Deutschen qualifiziert, habe dann halt taktisch wirklich verkackt, also wirklich, das war nicht gut. Kannte ich halt nicht, dass man dann irgendwie langsam losläuft und dann, ne, also so taktisch halt. Und da haben dann, glaube ich, die Trainer um mich herum, die wussten das schon so ein bisschen, okay, da ist so ein Talent da. Und ich hatte dann, glaube ich, eine 2:11 oder so und habe dann halt nach dem Abi überlegt, weil ich wollte unbedingt weitermachen mit dem Sport. Aber es ist ja dann schon schwierig irgendwie, ja, was macht man jetzt? Ich wollte auch studieren auf jeden Fall, also akademisch was machen. Und dann hatte ich halt eine Freundin, die das gemacht hat in den USA und die habe ich einfach gefragt. Und 3 Monate später war ich schon hier drüben. Also es ging dann irgendwie alles relativ schnell und ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl und habe gesagt, ja, ich mache das jetzt mal gucken. Und dann hat es halt relativ gut funktioniert, ja. Und viele neue Erfahrungen halt auch wirklich hauptsächlich deswegen auch irgendwie gemacht, um mal rauszukommen, was Neues zu machen. Und habe das nicht so richtig überdacht, sondern hat auch einfach herkommen.
Du hast ja tatsächlich, jetzt bist du in North Florida, also in Jacksonville hast du ja gesagt, davor warst du aber erst noch an einer anderen Station. Und das klingt schon nach einem eher schwierigeren Teil der USA, solange man nicht am College ist, ja, also Mississippi, ja. Wie war es da? Was waren so die ersten Eindrücke? Wie hast du da Sport erlebt, Sport an der Uni erlebt?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, es sind ja wirklich auch große Unis in so Bereichen, wo man so denkt, hä, was macht man da so? Aber man lebt wirklich so in dieser Uni-Bubble, dass man so drumherum gar nicht so unbedingt viel mitkriegt, würde ich sagen. Also ich fand Mississippi trotzdem voll die coole Erfahrung, ehrlich gesagt. Würde ich da jetzt wohnen? Nein. So finde ich es hier besser, ja, auf jeden Fall. Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung und ich hatte da auch schon sehr gute Trainer, mit denen es menschlich halt gepasst hat. Ich habe die jetzt am Wochenende hier bei den Regionals auch getroffen und wir haben alle zusammen eine Stunde gequatscht. So. Also ich habe da wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und genau, ich bin dann hierher nach 3 Semestern. Und ja, hier ist es natürlich ist am Strand alles irgendwie, ne? Noch ein bisschen schöner vielleicht, aber ich bin richtig dankbar für die Erfahrung auf jeden Fall trotzdem.
Wie findet so ein Wechsel statt? Auch für diejenigen, die, wie gesagt, nicht so den Einblick haben, kann man da einfach dann sagen, ich bin jetzt mal hier, jetzt habe ich irgendwie eine Saison mitgemacht, ich möchte jetzt zur University of Oregon, ich möchte jetzt hier nach, keine Ahnung, Oklahoma, was auch immer. Wie funktioniert sowas?
Genau, also da gibt es jetzt halt das heißt Transfer Portal. Das war, als ich es gemacht habe, schon also so, dass man nur das einmal macht, also nur einmal wechseln konnte. Ich glaube, mittlerweile kann man wirklich so oft wechseln, wie man will, was auch ein großes Problem in manchen Sportarten jetzt ist, weil viele reingehen und halt nicht rausgenommen werden wieder. Ja, und dann hört halt so ein bisschen die Karriere auf. Aber genau, das ist halt so, das gibt so verschiedene Zeiträume, wo man halt in dieses Portal sozusagen reingehen kann. Das wird dann auch, also das muss man schon dem Coach sagen, der Uni sagen und allen, also das wissen auch alle. Und das kommt dann halt wirklich drauf an, wie man damit umgeht, ob das dann zu Stress kommt oder nicht, sag ich mal. Weil manche Coaches sagen dann, okay, wenn du da drin bist, so, dann kannst du hier nicht mehr trainieren. Und wir wollen dich nicht mehr im Team haben. Was auch ist auch nachvollziehbar, wenn da Athleten nicht mitmachen oder was auch immer. Ich hatte halt zum Glück immer eine sehr gute Connection zu meinen Coaches. Also ich habe sehr offen damit umgegangen. Und war dann halt in diesem Portal und habe trotzdem noch für meine Uni-Wettkämpfe gemacht, was eigentlich nie vorkommt. Das ist sehr selten, bin ich auch dankbar für. Aber ich habe auch Punkte für die noch geholt und so. Genau, und dann wird halt dein Name sozusagen in dieses Portal gepostet. Und dann können alle Trainer aus allen Unis aus ganz Amerika sehen den dann. Da stehen keine Zeiten und sonst irgendwas. Also jeder muss da selber sozusagen Recherche betreiben. Und dann schicken die einem E-Mails und dann kann man mit denen sozusagen in Kontakt treten. Es ist sehr überwältigend, weil man hat dann wirklich, also ich hatte zu der Zeit, glaube ich, eine 206, was schon gut ist, also da kommen schon viele Unis und dann hat man halt in einer Woche über 100 E-Mails von irgendwelchen Colleges.
Crazy, ja. Wow.
Ja, genau, und dann kannst du halt irgendwie mit denen sprechen und dich irgendwie informieren. Und ich habe dann aber tatsächlich auf den Headcoach an meiner alten Uni, der hat halt gesagt, so, der mag mich voll und der meinte, er möchte auch nur das Beste und der hat mir dann halt geholfen. Und der ist halt ganz eng befreundet mit dem Headcoach hier. Und dem habe ich dann halt vertraut. Und da mir jetzt eine große, krasse Uni eh nicht so wichtig war, wie jetzt das Trikot aussieht oder was auch immer, habe ich dem dann halt vertraut und so bin ich hier gelandet.
Okay, aber die Motivation zu wechseln.
Wenn man sagt, ich will auf jeden Fall am Strand leben, dann bleibt jetzt auch so viel nicht genau, über. Aber, ne? Ja,
das wäre jetzt wirklich meine Frage gewesen. Was war denn die Hauptmotivation, Mississippi zu verlassen? Also klar, wir haben, wie gesagt, Gegend und so. Wolltest du einfach, weil du gesagt hast, ich möchte wirklich mehr irgendwo an der Strandgegend sein? Oder hast du es gemerkt, so die Uni passt für mich jetzt nicht, weil ich habe nicht die, weiß ich nicht, die sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten, das Team ist zu schwach oder keine Ahnung. Oder war Mississippi Division 2 und du wolltest in Division 1? Was hat dich da so getrieben?
Also, genau, also das Team war eigentlich sogar besser als hier. Und also vom Sportlich war das trotzdem gut. Ich hatte halt so der Head Coach, also der Hauptcoach quasi, war halt der Sprintcoach. Also bei dem habe ich nicht trainiert. Und mit dem habe ich aber also das war halt voll gut. Und ich hatte halt der etwas jüngeren Assistant Coach. Und ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, das passt nicht so ganz von den Vorstellungen her. Das ist aber auch okay, es kann halt auch nicht immer so passen. Und menschlich haben wir uns super verstanden. Ich hatte dann einfach irgendwie nur das Gefühl, ich müsste irgendwie nochmal was anderes machen. So, also gar keine bösen Absichten oder so. Und man hat halt auch nur 4 Jahre. Und ich dachte so, ach, irgendwie möchte ich noch was anderes. Und meine engen Freunde waren dann auch alle fertig. Und so kam das dann, genau.
Sag mal, und akademisch ist das dann praktisch überall das Angebot gleich oder ähnlich? Oder hast du dann nochmal eine akademische Veränderung gemacht?
Nee, das war, also da gibt es eigentlich relativ gleich überall, gibt es halt manchmal so kleine Unterschiede, aber meine Credits wurden alle anerkannt. Also ich studiere Psychologie mit noch einem Nebenfach in Criminal Justice und
Klingt auf jeden Fall
das ist doch relativ
fancy, ja.
Ja, und das ist halt relativ verbreitet, also da hatte ich kein Problem tatsächlich, ja.
Ja, das ist in den USA verbreitet, das habe ich auch schon mal gehört mit Criminal Justice, ja.
Ja, das ist also Psychologie vor allem, aber ja.
Nee, verstehe schon. Übrigens fiel mir jetzt eben nochmal ein, weil wir ja von dieser Mehrkampfausbildung kamen. Ne? Es gab heute ein großes, oder vielleicht war es auch jetzt in den Tagen jedenfalls, ein großes Interview mit LeBron James, der genau darauf abgezielt hat, dass er sagt, das College-System hat schon ein Problem mit dieser krassen Fokussierung dann auf die Zielsportart. Ja, und das ist in seiner Zeit halt, als er am College war, noch anders gewesen. Ja, da haben die Leute dann eben auch Track and Field gemacht, ja, oder haben Football gespielt oder Lacrosse gespielt oder was auch immer. Und er sagt, das ist halt ein Riesenvorteil, wenn man diese Multi-Ausbildung in unterschiedlichen Sportarten einfach motorische Erfahrungen sammelt und nicht schon dahin kommt und dann jetzt nur noch Läuferin und nur noch Weitspringerin oder nur noch Hammerwerfer ist. Ja, das ist halt nicht gut für die Länge der Karriere, für das weiter Spaß haben an dem, was man macht. Ja. Und ich meine, das muss ich euch nicht sagen, wenn man jetzt keinen Bock hat und das jetzt vielleicht nur macht, um da ein geiles Studium zu haben oder am Strand zu sein, wird das nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Also insofern, das ist schon, da ist schon auch ein Umdenken in vielen Bereichen. Aber du kannst uns ja alle, also uns alle nochmal mitnehmen. Das College-Training ist ja auf der einen Seite gepriesen, weil ihr einfach bessere Bedingungen habt, Sport und akademische Ausbildung miteinander zu verbinden. Aber da wird halt auch schon ganz schön draufgehauen. Ja? Also ich habe mich da mal länger mit Lea Meyer drüber unterhalten, die ja auch am College war. Und da war natürlich auch, ich war halt in einer relativ großen Gruppe. Und da ging es halt knallhart, wer durfte am Wochenende im Cross-Country-Team mitlaufen und wer nicht. Ja, also da wurde auch schon richtig hart trainiert. Ja, wie ist bei euch der Ansatz?
Genau, also das ist ja wirklich ein richtiges Klischee auch. Und das ist bestimmt auch bei vielen so. Mhm. Aber es ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Also ja. Gut, das ist natürlich auch, ich war auch, also ich wusste das natürlich und habe dann überlegt, okay, wie kann ich das vermeiden? Und du kannst es halt vermeiden, indem du nicht an die größte Uni gehst, nicht an die beliebteste Uni gehst. Das ist natürlich dann auch persönliches Interesse. Mir war halt die Verbindung zum Trainer total wichtig und ich habe sowieso so viel Energie und push mich so gerne. Ich brauche keinen Trainer, der dann noch draufhaut. Das würde einfach gar nicht funktionieren. Und deswegen wusste ich natürlich schon im Vorfeld, okay, wonach suche ich. Und es gibt wirklich so viele Optionen hier, so viele Trainer. Da gibt es sicher auch viele schlechte, aber es gibt wirklich, also meine Erfahrung, ich habe hier sehr tolle Trainer kennengelernt, die das schon länger machen und die da auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Deswegen habe ich die Erfahrung gar nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, dass es da viele Erfahrungen auch so gibt. Deswegen, mein Training ist intensiv teilweise, aber es ist wirklich so richtige gute Balance. So an einem Tag sehr intensiv und dann am nächsten Tag gar nicht. Mein Trainer muss mich da sowieso eher zurückhalten, deswegen klappt es eigentlich ganz gut. Und ja gut, unser Team ist jetzt auch nicht so kompetitiv, sage ich mal, dass es da jetzt Streit rum gibt, wer startet. Das ist dann doch relativ eindeutig
meistens. Hast du jetzt sehr schön ausgedrückt, das heißt, hinter dir gibt es erstmal lange nichts, habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, also ich laufe schon viel allein. Also ich trainiere schon sozusagen viel, dann auch meine Tempoläufe alleine, aber wir machen uns alle zusammen warm und ich habe da schon einen Trainingspartner, gerade auch für so längere Einheiten, keine Ahnung, irgendwie 400er oder so, gibt es dann schon Leute, mit denen ich zusammen trainieren kann oder auch mal mit den Jungs oder so. Also ja, das passt schon. Also,
aber Philipp, ne, wenn ich das richtig weiß, Smiller ist eher so aus deiner Fraktion.
Dass man besser zurückgehalten wird. Das war bei mir bei den Trainern auch immer besser.
Geiles Training ist nur, wenn es ballert.
Ja, ja,
geil ist nur, wenn es ballert.
Das stimmt, ja, das ist halt so. Da muss man, aber das ist ja umso wichtiger, dass man einen Trainer hat, der das dann am Ende schafft, irgendwie alles ein bisschen in die richtigen Wege zu kanalisieren auch. Also ich glaube, dass ich spreche jetzt auch nicht wöchentlich mit Leuten, die aktuell am College aktiv sind, aber ich finde es spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass sich da schon ein gewisses Shift stattgefunden hat. Wenn ich überlege, meine Mittelstreckenzeit ist ja noch ein bisschen länger vorbei als meine eigentliche Sportkarriere, aber wenn ich überlege, als ich Anfang 20 war, da kanntest du schon einige Leute, die halt eben diesen Schritt für sich beschlossen haben, aus den unterschiedlichen Motiven, weil sie gesagt haben, ich habe hier nicht die Möglichkeit, vielleicht irgendein Sportfördersystem für mich zu haben, wo das irgendwie funktioniert, wo ich das wahrscheinlich lange weitermachen kann. Und da gab es so, es war 50-50, es gab wirklich so, manche Leute gesagt haben, ey, voll geil, weil ich habe hier halt eine riesen Trainingsgruppe, super tolle Trainingspartner und du machst nichts alleine und so, und es gab auch komplettes Gegenteil, die Leute, die gesagt haben, ey, ich werde hier voll geschliffen und du wirst behandelt so sinngemäß, es gibt immer neue, die jedes Jahr kommen, so egal aus welchem Land so ungefähr, und du bist da irgendwie nur eine Nummer. Und ich glaube aber, das liegt natürlich jetzt schon ein paar Jährchen zurück, meine Anfang 20er Zeit, deswegen, ich glaube, dass in den letzten Jahren, wenn man da mit manchen Leuten gesprochen hat, zum Beispiel auch übrigens Aaron Bienenfeld oder so, Ralf, erinnert dich, der hat jetzt auch eigentlich ziemlich positiv davon gesprochen, dass es eine extrem bereichernde Zeit war und auch er da viel mitnehmen konnte für sich und jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, dass er da irgendwie kaputt gemacht wurde. Ich glaube, dass das schon ein bisschen sich da was verändert hat, auch was die Betreuung und die Coaches anbelangt. Vielleicht, um uns mal einen Einblick zu verschaffen, wie sieht denn so ein Alltag für dich jetzt aus? Also beziehungsweise was beinhaltet für dich jetzt für die University of North Florida ein Stipendium zu haben? Was ist das? Also was musst du selber noch bezahlen? Was macht die Uni alles für dich? Weil wir wissen ja auch, in den USA ist es jetzt nicht üblich, also meistens musst du dein Studium bezahlen, ja, wenn du jetzt nicht irgendwie außergewöhnlicher Sportler oder Sportlerin bist. Und wie sieht so ein normaler Uni-Alltag für dich aus? Also was ist so das Verhältnis von Uni zu Sport sozusagen?
Du möchtest jetzt deine Ratio abgleichen. Na,
ich glaube, das ist halt, weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht jede Woche jemanden zu Gast, der der Welt lebt. Klar. Und ich finde das total spannend, weil ich glaube, die meisten, die hier zuhören, haben natürlich entweder weil sie bei uns schon lange zuhören in den letzten 4,5 Jahren oder weil man irgendwo mal was aufschnappt. Wenn Olympische Spiele sind, dann kriegt man mal wieder so ein Schlaglicht drauf, weil vielleicht auch die Sport schon mal sagt, naja, so ein bisschen Abgleich Sportstandort Deutschland und USA mit College-Möglichkeiten. Und ich glaube, dass die meisten aber gar kein konkretes Bild haben, wie so ein Alltag für jemanden aussieht, der gerade da ist.
Ja, also ich habe noch ganz kurz einen Take zu dem, was du am Anfang gesagt hast. das mit dem ausgebrannt sein und draufhauen und so. Das ist sicherlich, also ne, da gibt es sicherlich irgendwie Trainer, wo das passiert. Ich glaube, was der Unterschied hauptsächlich aber ist, ist halt das Mentale. Mhm. Denn man kommt halt auf einmal in eine Umgebung, wo dann halt schon auch manchmal Druck da ist. Ich meine, die Uni bezahlt einen quasi dafür, also man muss das schon bewusst sein, so man wird bezahlt dafür, Leistung zu erbringen, und das fängt dann halt bei der Conference an, geht dann halt weiter über Regionals, Nationals, und ich glaube, dass man das halt in Deutschland nicht so gewohnt ist, da so einen Druck zu haben, und das kann natürlich dann anstrengend sein, weil dann läuft man halt viele Wettkämpfe oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das einen sehr gut auf das professionelle Laufen vorbereitet, denn so, man, klar, muss man irgendwie gucken, wenn man 18 ist, ist das vielleicht noch nicht genau das Richtige. Ich bin mit 19 erst hergekommen, also ich war halt irgendwie dann, ne, auch jetzt schon ein bisschen älter, Aber ich glaube, im professionellen Laufen interessiert es auch relativ wenige Leute, wie du dich jetzt persönlich fühlst. So, natürlich ist es irgendwie College-Zeit und ich verstehe das auch, dass es nicht für jeden individuell irgendwie dann passt. Aber ich glaube schon, dass das professionelle Laufen dann doch eher ähnlich ist wie in einem College-System. Aber das ist jetzt nur so mein Gedanke irgendwie dazu.
Ja, aber ein wichtiger Gedanke.
100%.
Ja.
So, und ich glaube, in der professionellen Welt ist es auch wichtig, einen Coach zu finden, der irgendwo das irgendwie zusammenpasst oder so. Und hier gibt es jetzt viele Möglichkeiten zu wechseln. Und aber es gibt überall schlechte und gute Coaches, deswegen,
Ja, cool. Ja, dann nimm uns noch mal mit, was du machen musst, wie so dein Tag aussieht. Also du bist ja jetzt mit deinem Studium fast durch, ne? Ja.
Ja, also genau, ich habe ein volles Stipendium, also ich bin komplett ausgesorgt, sag ich mal. Ich wohne nicht mehr auf dem Campus, also ich habe im ersten Semester auf dem Campus gewohnt. Jetzt wohne ich in einem Apartment einfach außerhalb und ich kriege dann am Anfang vom Semester immer mein Stipendium und davon gehe ich dann einkaufen und zahle meine Miete und alles Mögliche. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Stipendium man hat. Ich habe jetzt ein volles Stipendium, so das wird dann alles übernommen, Uni, Essen, Miete. Und wir haben dann, das Wichtigste für die Uni ist halt die Conference, so die Conference Championships. Das ist halt Uni gegen Uni, da sammelt man Punkte. Und die Wettkämpfe drumherum, weil viele sagen ja auch immer so, ja, man muss jedes Wochenende laufen und so. Nein, muss man nicht, weil im Endeffekt zählen nur die Punkte bei der Conference. So. Und ich entscheide dann mit meinem Trainer zusammen, was halt nötig ist davor, um da halt gute Punkte zu holen. Ob das dann 3, 4, 5 Wettkämpfe sind, das ist halt individuell. Also wir besprechen das alle individuell mit unserem Trainer. Und genau, für die Uni, jetzt laufe ich halt dann die Regionals und dann halt auch Nationals. Und so ein Alltag ist so, wir haben morgens Training.
Was ist morgens?
Jetzt momentan ist morgens?
Wann beginnt euer Tag? Da geht's ja schon mal los. Reden wir von 9 Uhr, reden wir von 6 Uhr?
Genau, also hier ist ja relativ warm, deswegen im Fall, also von August bis Dezember trainieren wir um 7. Und jetzt momentan trainieren wir um 9. Also jetzt habe ich ja schon Semesterferien, also jetzt momentan kann ich mir aussuchen, weil ich ja auch nur noch alleine hier bin.
Also 7. Und dann 7 oder 9 Uhr. Nur damit wir klar haben, in welcher Fraktion. 10. Sehr gut. Jawohl.
Und genau, dann habe ich danach meistens Vorlesungen. Also ich gehe dann irgendwie von, sagen wir, 7 bis 9 zum Training oder 9 bis 11. Der Stundenplan ist dann halt angepasst. Das macht man halt vorher mit seinen Academic Advisern quasi, Stundenplan. Dann haben wir 2-mal die Woche Krafttraining von 2 bis 3 Uhr. Und dann halt entweder danach noch Vorlesungen oder danach dann halt frei einfach. Ja, ich habe auch ein paar Kurse online sozusagen.
So läuft das.
Also es ist gut.
Also wir reden aber, ich höre jetzt raus, wir reden bis auf die Krafttraining-Sessions, wir reden von einer Laufeinheit am Tag, ne? Ihr doppelt jetzt nicht.
Genau, das Doublen ist so ein bisschen individuell, also wir haben so die Long-Distance-Läufer, die machen schon alle relativ viele Doubles. Ich mache das so 2 bis 3-mal die Woche im Winter, also in der Vorbereitung und jetzt momentan eigentlich gar nicht mehr.
Wettkampfsaison.
Das ist dann... Genau, aber das ist dann individuell auch. Also manche gehen laufen, also machen dann noch Easy Run. Ich mache manchmal so Cross-Training eher. Also manchmal Aqua-Jogging oder irgendwie auf dem Cross-Trainer. Genau, und das ist dann, also diese Double-Einheit ist aber individuell, da treffen wir uns jetzt nicht. Okay. Oder so, genau.
Sag mal, dieser Academic Advisor, ne, der hat ja eine wichtige Funktion, also auch für euch, ne, Foreign Students, ja. Nimm uns mal mit, also der ist ja auch so eine Sozialstation, so habe ich das jedenfalls kennengelernt an der Uni, wo meine Frau war. Da war ein großes Sofa und da saßen eigentlich immer Leute rum, ne, die irgendwelche Probleme hatten.
Ist genau so, es ist wirklich genau so. Ja, also wir haben tatsächlich zusätzlich auch noch internationale Advisor. Also wir haben, hier gibt es ja wirklich für alles, für jedes Problem gibt es Leute. So. Aber es ist wirklich genau, wie du sagst, unsere Advisorin, die ist halt für Student Athletes auch nur. Die hat da Snacks, die hat Trinken, die hat immer ein offenes Ohr. Also da trifft man sich und redet ein bisschen. So, ja, auf jeden Fall.
Ja, also das ist auch, falls mal Heimweh aufkommt, dann geht man mal dahin und holt sich was zu schnacken, ja.
Ja. Aber da gibt es generell viele Leute, zu denen ich gehen kann. Also hier gibt es irgendwie... Ja, man sagt, geht einfach mal irgendwo vorbei und sagt einfach mal Hallo und die freuen sich, mich zu sehen und dann quatscht man ein bisschen, ja. Jetzt gerade momentan auch, wo das ganze Team oder viele vom Team sind ja schon weg.
Was heißt weg? Die sind jetzt in den Ferien und machen auch keine Rennen mehr, genau. Weil die es vielleicht nicht geschafft haben zu den Finals, zu den NCAA-Finals?
Zu den Nationals, ja.
Ja, aber auch zu den Regionals auch nicht. Also bei denen war nach Conference dann sozusagen Schluss und wir haben halt die Internationalen fliegen dann halt nach Hause. Wir haben ein paar Jungs, die hier in der Nähe halt wohnen, aber die meisten Frauen kommen dann doch irgendwie von weiter weg, die fahren dann halt nach Hause oder irgendwie sowas. Und deswegen bin ich jetzt momentan mit meinen Coaches und den ganzen Advisern.
Alleine.
Ja. Genau.
Aber sag mir, wenn ich ganz falsch liege, also deine Uni ist auch schon saustolz, dass du da jetzt als eine der renommierten Läuferinnen zu den Nationals fährst, ne?
Ja, also es ist schon ein sehr großes Ding für so eine kleine Uni. Ich war ja auch Indoor die erste in der Uni-Geschichte, die das überhaupt dahin geschafft hat.
Krass.
Und das ist für so eine, deswegen, also viele kennen ja auch unsere Uni gar nicht so. Und es macht mich auch stolz. Also ich muss schon auch sagen, wir machen da auch ne viel drumherum. Es ist natürlich dann schon so bei den Regionals, die jetzt hier bei uns zu Hause waren, weil unsere Facilities sind ja wirklich echt sehr gut. Aber so vom Team her und so sind wir jetzt noch nicht so ganz weit oben mit dabei, sag ich mal. Es ist natürlich dann schon auch schon irgendwo ein Druck da, weil ich halt wirklich eigentlich immer die Einzige bin, die überall hinfliegt. Und die ganze Uni guckt da irgendwie auf mich. Und es macht mich stolz, aber es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen anders, als wenn da jetzt noch 30 andere Leute sind, die auch noch irgendwie eine Chance da haben. So. Ja.
Du warst ja letztes Jahr auch schon da. Da war das mit diesem... Taktisch muss ich noch ein bisschen lernen, durchaus noch so ein Punkt. Ne? Aber da wird natürlich krass schnell gelaufen, ne? In den Heats.
Ja.
Sag mal, wie so dein erster Eindruck war. Ja.
Also da muss ich dann noch dazu sagen, also es ist ja so, dadurch, dass man durch mehrere Runden durch muss, um überhaupt hinzukommen, ist es halt so gewesen, dass ich letztes Jahr Peak performen musste bei Regionals. Mhm. Weil sonst wäre ich da gar nicht hingekommen. So, ich musste dann in 2:02 flach laufen und bin als 11. von 12 weitergekommen. Also das war jetzt auch nicht easy. So, und dadurch war dann halt einfach in Oregon die Luft schon so ein bisschen raus. Und es war einfach cool, irgendwie dabei zu sein. Jetzt dieses Jahr habe ich natürlich andere Ziele und ich will da ins Finale. Aber es sind halt auch 6 Leute schon unter 2 Minuten gelaufen. Also es ist halt auch einfach sehr kompetitiv und es ist eigentlich auch ein internationaler Wettkampf. Also da sind ja so viele Nationen mittlerweile dabei.
Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil Ralf wird das wahrscheinlich schon mal, also wir haben das bestimmt schon mal besprochen, weil ich sage immer, dadurch, dass das leider, selbst innerhalb des Deutschen Leichtathletikverbands ja immer, das ist so eine, ich sag jetzt nicht eine Aversion, aber zu meiner Zeit damals war es schon so, dass auch aktiv kommuniziert wurde. Ich war eher Langstrecke, ich habe mich damals auch bewusst für Regensburg entschieden. Aber natürlich hat man auch die ersten Anfragen gehabt von Colleges damals, als man im Abi fertig war. Und manche Kollegen sind diesem Ruf gefolgt, vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, wie gesagt, persönliche Bereicherung, sportliche Perspektive ist alles cool. Der DLV hat das damals schon nicht so geil gesehen. Kannst gerne nachher erzählen, wie es heutzutage ist. Aber damals war es so, wenn du Bundeskader warst, Anfang 20 schon, dann war eigentlich so das Ding, mach es, aber dann bist du hier raus. Also dann bist du, dann nimmst du das in Anspruch, was du dort bekommen kannst an Förderung, an Facilities und so weiter. Bei uns, du darfst natürlich gerne bei uns international starten im Nationaltrikot, wenn du die Qualis und so weiter wie jeder andere erbringst, aber du wirst jetzt nicht mehr vom DLV irgendwie sonderlich gefördert. Vielleicht hat sich das verändert in der Zwischenzeit, aber umso bemerkenswerter finde ich es, weil das immer dann auch beim DLV, ich sag jetzt, da wird aktiv ein Auge zugemacht. Man möchte eigentlich gar nicht so genau wissen, was da teilweise drüben in den USA so passiert, außer man kann halt nicht drüber hinwegsehen, wenn jemand eine 1,59 läuft, dann muss man ja irgendwie dann auch damit umgehen so. Aber ich sag immer, Ralf, erinnere dich, damals, das wirst du gar nicht wahrscheinlich kennen, Miller, das ist auch lange vor deiner Zeit gewesen, Anne Kesselring war eine Läuferin aus Fürth früher. Das ist jetzt... Anne war so, das muss, glaube ich, noch vor Rio gewesen sein. Vor den Olympischen Spielen in Rio war ich, da war Anne dann nicht mehr dabei, aber ich glaube, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie auch bei den Olympischen Spielen in Rio dabei sein kann, weil kurz davor ist sie so auch in die USA gewechselt und ich glaube, das war sogar in ihrem ersten Jahr am College, hat sie die NCAAs gewonnen über 800 Meter. Und das war so Flash News, einfach so ein Dreizeiler. Und ich dachte so, fuck it, come on, ey. Das ist tausendmal krasser, wie wenn du deutscher Meister oder deutsche Meisterin wirst.
Ja.
Und es wurde einfach so in so einen Flash-News abgehandelt. So, ach ja, die hat das irgendwie gewonnen. So. Und ich dachte mir so, seriously, das ist, wie du sagst, ein internationaler Wettbewerb. Es treten ja nicht nur Amerikaner an, sondern jede Uni hat ja auch aus aller möglichen Länder inzwischen ja auch Zusatzleute im Team. Und das ist damals irgendwie so komplett nebensächlich behandelt worden, was ein bisschen schade ist eigentlich.
Ja, also, ja, ich habe das jetzt schon, also so auch mein Bundestrainer und so sehr offen, also bin ich über happy drüber, so über die Kommunikation und alles, also wir verstehen uns wirklich sehr gut. Und da sind auch definitiv, ne, Offenheit und Fragen und so da. Man muss halt auch einfach sagen, für jemanden, der jetzt nach dem Abi jetzt noch nicht irgendwie im Bundeskader ist, ist das doch eigentlich voll der perfekte Weg. Also ich finde, der DRV muss ja wirklich, also die mussten ja gar nichts
machen.
Also ist ja wirklich wieder komplett versorgt. Klar mache ich das dann irgendwie auch für mich natürlich. Aber ich meine, ich war noch nie irgendwie in einem Trainingslager. Ich habe noch nicht irgendwas in Anspruch nehmen müssen. So ist doch eigentlich voll gut. Ja.
Aber also, nochmal eben, weil mich das jetzt wirklich interessiert, weil ich habe so eine kleine Idee, wie das im Laufbereich gerade mit dem DLV ist. Wer ist dein Ansprechpartner für dich zum DLV hin?
Also ich habe jetzt mit Georg Schmidt Kontakt, einfach weil ich den auch aus Frankfurt
kenne. Aber ist Georg offiziell nicht Männer? Und
Ist
ja egal.
Also
ja,
mit dem habe ich...
Gut, Georg ist aber ein Mensch, der
offen ist.
Open-minded ist und weiß, wie die Welt funktioniert.
Ja,
2025.
Genau, und ich kenne ihn seit letztem Jahr halt hauptsächlich, weil ich da ja auch nach Frankfurt gewechselt bin. Und wir verstehen uns einfach super und der supportet mich dabei bei allem und hilft mir da so ein bisschen. Also bin ich irgendwie dankbar für, auf jeden Fall. Und mich hat dann schon auch so ein bisschen gewundert, dass jetzt so bei anderen Trainern jetzt nicht dann mal so irgendwie gefragt haben oder so, weil ich hatte ja auch irgendwie Trainer zu Hause und so. Aber ich glaube schon, dass da so eine Offenheit da ist. Ich meine, hier ist halt viel irgendwie relativ neue Technik und irgendwelche Sachen.
Sind wir mal ehrlich, eure Facilities sind vielfältig wahrscheinlich besser ausgestattet als jeder Olympiastützpunkt. Nimm uns mal mit, wie muss man sich das so vorstellen? Du bist jetzt bei dir am Campus, wie sieht da so eure Sportmöglichkeiten so aus? Also allein, dass du schon mehrere Trainer hast, das ist mehr als jeder
normale. Du ordnest jetzt gerade, dass du noch nie bei Smiller auf dem Insta-Profil geguckt hast.
Na, ich ja schon, aber wir werden natürlich wir werden dann Instagram...
Die Easy Runs werden am Strand absolviert. Ja, hin und wieder wird mal ganz kurz ein bisschen auf der Bahn geballert, ein bisschen Krafttraining und ansonsten Dolce Vita, hallo.
So möchte man sich das wahrscheinlich vorstellen, aber also ich sag mal so, erstmal, wir werden natürlich dein Insta-Profil bei uns in den Shownotes verlinken, das heißt, ihr solltet auf jeden Fall Smiller mal folgen, weil da wird noch viel Zukunft da sein, also das wird ein spannender Werdegang. Nein, wir haben natürlich in anderen... Ja, so viele Folgen haben wir noch gar nicht überblickt. Wie viele Folgen hatten wir mit Leuten, die schon im College sind? Aber ein paar Eindrücke haben wir hier natürlich im Podcast schon gesammelt. Aber nimm uns mal mit, was gibt es denn bei euch alles da am Campus? Wie sieht das denn aus? Du hast schon vorher gesagt, es gibt Head Coaches. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie spezifische Krafttrainer. Wahrscheinlich kannst du einfach irgendwo Physio machen gehen. Ihr habt wahrscheinlich Möglichkeiten mit Schwimmbad und Whirlpool, was auch immer. Erzähl mal.
Ja, also ich muss sagen, wir haben halt eine etwas kleinere Uni, also an größeren Unis gibt es dann so mit Massagen und irgend so. Das haben wir jetzt nicht. Also wir haben jetzt ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Physiotherapie oder so. Was vielleicht auch ein bisschen, das ist halt, sage ich immer so, das Einzige, was in Deutschland ein bisschen besser ist, ist halt Physio und so. Aber wir haben so Athletic Trainer und so, also für so, also wir haben Eisbäder und alles Mögliche. Genau, also wir haben eine Bahn. Wir haben dahinter noch so ein Practice Field. Das ist aber auch, muss man sagen, also es wird von der Stadt halt supported. Wir haben ja auch kein Football-Team an der Uni. Dementsprechend, normalerweise hätte das Stadion natürlich das Football-Team. So, das ist an jeder normalen Uni eigentlich so. Große Unis haben halt beides und so, aber wir haben halt einfach das Glück, dass wir dieses tolle Stadion haben, was halt von der Stadt, wie gesagt, supported wird für so Veranstaltungen wie halt Regionals, weil das natürlich ökonomisch halt, ne, dann auch irgendwie gut ist. Dann haben wir Krafträume, genau, wir haben ein Schwimmbad, weil wir halt die ganzen Sportarten ja auch haben, also Tennis, Schwimmen und so. Dann haben wir eine Krafttrainerin, die ist auch recht super, die war selber Läuferin für das Krafttraining und genau, ein Headcoach, der ist halt auch mein Coach, ein Sprintcoach und ein Jumpcoach sozusagen, also für die einzelnen Disziplinen dann halt so ein bisschen. Aber das wird auch alles an unserer Uni noch so ein bisschen modernisiert und neuer. Also ich bin jetzt halt nicht in Oregon oder so, wo das schon alles so mega übel professionell ist. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, wichtig, einfach einen Coach zu haben, der, wo es einfach menschlich passt. Ich glaube, das war bei mir halt einfach extrem wichtig. Selbstbewusstsein und auch mental vor allem, da irgendwie in einem guten Spot zu sein.
Weil du Oregon sagst, das ist ja für die Laufszene in USA so eine mystische Geschichte. Ne? Steve Prefontaine hatte jetzt diese Woche wieder Geburtstag oder der Todestag hat sich gejährt, so war es, glaube ich, ja. Hast du das gewusst, bevor du das erste Mal da gewesen bist, was das für eine Bedeutung hat für Leichtathletik und für die Laufszene in den USA? Oder hast du das erst mitbekommen, als du da das erste Mal warst?
Nee, also Oregon ist natürlich so, das kennt man schon von zu Hause und von allen möglichen Sachen. Dann da zu laufen war auf jeden Fall echt cool. Und wir sind dann auch sozusagen an die Todesstelle gefahren mit meinem Coach und so. Also es war schon, ja, schon viel Geschichte dort. Also es war schon, ist auch ultra schön da einfach.
Wetter soll nicht ganz so gut sein, habe ich schon von ein paar Leuten gehört, die sind, weil Anne Kesselring war in Oregon, glaube ich, an der Uni, soweit ich das noch weiß. Also,
da ist sehr viel Grün, denk nicht, mal drüber nach.
Es ist nicht wie in Florida, glaube ich. Es ist vor allem im Winter sehr viel Regen, glaube ich, in der Hinsicht.
Ja, also das Klima ist halt auch wirklich komplett anders als hier, wobei ich halt auch ehrlich sagen muss, hier würde ich den Sommer auch nicht überleben. Also es ist ja wirklich so heiß dann einfach und dann ist der Spaß auch nicht mehr ganz so da. Also wenn es so zu heiß ist. Aber dann komme ich ja auch nach Hause im Sommer, deswegen passt das ganz gut.
Wie ist denn das zum Beispiel mit dem Thema Ausrüstung? Also es gibt einige Unis, die haben Verträge mit irgendwelchen Ausrüstern. Ich weiß nicht, ob deine Uni das hat, weil du gesagt hast, das ist ein bisschen kleinere Uni, ob die dann an einen Ausrüster gebunden ist. Zahlt die Uni dir praktisch auch deine stellt dir auch deine Laufschuhe, Spikes und so weiter? Oder wie ist das für euch so vorgesehen als Athletin?
Genau, also meine Uni ist mit Under Armour, das ist halt für die Trikots, also für die Uniform. Und dadurch, dass natürlich die Schuhe jetzt nicht so beliebt sind, können wir Schuhe anziehen, wie wir wollen. Meine alte Uni war Adidas, da haben wir dann auch die Schuhe und alles sozusagen gekriegt. Und jetzt ist es halt so, ich suche mir aus, was ich haben möchte und das kriege ich dann. Das kommt aber dann auch wieder auf das Level an. So, ich bin jetzt halt irgendwie bei den Nationals, so ich kriege alles übernommen von der Uni, was Schuhe und alles Mögliche angeht. Da gibt es dann so ein bisschen so verschiedene Levels oder so, aber mein Coach ist da wirklich sehr aufmerksam und versucht alles zu ermöglichen, was halt geht für die Athleten und da ist dann natürlich auch ein Budget und alles da, auch für die ganzen Reisen gibt es halt Budgets, genau.
So, jetzt hast du leistungsmäßig einen Riesensprung nochmal gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Dann melden sich Podcasts aus Deutschland, ne? Dann kannst du mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen. Aber da gucken natürlich jetzt auch ganz viele Leute einfach anders auf dich und deine Leistung. Ja, und dann sieht man dich in Läufen halt immer fröhlich vorne rennen, weil du einfach Bock darauf hast. Ja, erzähl mal, wie das so ist für dich, was du für ein Typ, also, Läuferin bist.
Ja, ich habe mir tatsächlich den Lauf von Samstag angeguckt nochmal und dachte mir so, war ja schon ein bisschen mutig. Also habe ich mich jetzt gar nicht so gefühlt, so dass das irgendwie dann doch so viele noch dahinter waren. Es ist natürlich so, ich habe jetzt hier in der Umgebung sind jetzt nicht so unbedingt viele, mit denen ich da mitlaufen kann oder so. Deswegen habe ich dann, ich will halt schnell laufen, so. Und ich wusste jetzt am Wochenende, ging es jetzt halt wirklich einfach nur um die Platzierung. Und mein Coach hat mir gesagt, kontrollier das Rennen. Und das habe ich dann so gemacht.
Von vorne übrigens, um das nochmal klar zu machen.
Genau, und das ist dann aber auch, glaube ich, wieder so eine mentale Sache. Denn hier, also jetzt aus Deutschland kommen von allen Seiten irgendwie, das ist ja voll krass, dies und das. So habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich mach das jetzt so. Und ich habe das Indoor schon so gemacht. Irgendwie, und ich habe da nie irgendwie Zweifel gehabt, dass das nicht funktionieren kann. So, natürlich denke ich mir jetzt schon so, okay, vielleicht mal einen Pacemaker oder so zu haben, ist bestimmt cool für eine schnelle Zeit, aber im Endeffekt geht es jetzt hier eher nur um Platzierung. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal so.
Aber ich finde, das ist genau, was du gerade sagst mit den Platzierungen und generell der Modus in USA im College, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil. Ich meine, offensichtlich kann es ja trotzdem schnelle Zeiten laufen. 1:59:02 ist ja schon ziemlich crazy. Klar kann man dann immer drüber nachdenken, was wäre, wenn man ein perfektes Rennen hat mit Pacemaker vorne dran noch, geht dann noch mehr? Wahrscheinlich schon, ja. Aber am Ende, ich glaube, jetzt, wo du gerade an dem Punkt in deiner Karriere bist, ist das, was du jetzt gerade aktiv lernst, das ist Gold wert. Weil gepacete Rennen, das kannst du später noch, da hast du Optionen wie Sand am Meer. Aber das, was du jetzt lernst, ist Wettkampfpraxis und eine Intuition, ein Gespür für Rennen, wo es drum geht, wo am Ende eigentlich die Zeit, ich will jetzt nicht sagen scheißegal ist, aber es geht drum zu gewinnen. Das auch, und das ist das, was du am Ende brauchst, um international dich auch irgendwo durchzusetzen. Natürlich gibt es irgendwie eine Diamond League, natürlich werden diese Rennen immer gepaced, aber sind wir mal ehrlich, die meisten Leute treten ja irgendwie an, um am Ende des Tages irgendwann auch mal ihr Land bei internationalen Meisterschaften zu vertreten. Und da hast du nun mal den Modus, dass es mehrere Runden gibt, zum Beispiel, also natürlich gerade bei 800 Meter, Marathon jetzt eher nicht, aber über 800 Meter nun mal, also mehrere Runden hast und da geht es darum, Rennen lesen zu können und darauf zu reagieren und sich da durchzusetzen. Und wenn das für dich der Modus ist, ich fühle mich einfach gut, wenn ich vorne laufe und versuche halt dann die Leute aus den Schuhen zu laufen, ist das ja vollkommen fein. Und ich glaube, das ist eine extrem wertvolle Erfahrung, die man in da mehreren Jahren vielleicht im besten Falle für sich mitnehmen kann für die weitere Karriere, weil in Deutschland gibt es das eben nicht. Das gibt's nicht. Du lernst hier nur, also da spreche ich jetzt von mir, waren zwar dann schon längere Strecken zu der Zeit, eher so 5000 Meter oder vielleicht auch mal 1500, aber wenn du in Deutschland gebased bist, dann rennst du nur in Europa. Also außer dann vielleicht noch im Nationaltrikot, aber du fliegst jetzt zu der Zeit wenige zumindest irgendwie in die USA und du hast nicht diesen Fokus auf Rennen, wo es um Platzierung geht, außer vielleicht die deutschen Meisterschaften und dann den internationalen Start. Und alle Rennen, die du dann machst, egal ob in Belgien, in Irland, in Frankreich, Italien, wo auch immer, das sind immer gemachte Rennen, ne? Und ja, nice to have, um dann eine gute Zeit zu bekommen, die du dann auch ja irgendwo brauchst, um international dabei zu sein. Aber eigentlich das, was du gerade lernst, ist wichtig, wenn man international später irgendwo vorne mitlaufen will bei Meisterschaften.
Ja, und vor allem, glaube ich auch jetzt noch zusätzlich, dieses Ding, du musst halt auf den Punkt performen. Ja. Denn wenn ich hier in weiß auch immer welchen Runde hinfalle oder irgendwas passiert, dann ist halt die ist Saison vorbei. Ja. So, dann bist du halt raus. Und mit dem Druck umgehen zu können und dann auf den Punkt zu performen, also ich glaube, das ist extrem wertvoll, was ich hier momentan lerne. Und natürlich ist meine Form gut. Und wenn ich denke mir jetzt schon so, okay, wenn ich jetzt gepacedes Rennen haben würde, könnte ich, ne? So, aber im Endeffekt habe ich gute Form, um halt so ein Rennen jetzt irgendwie zu gewinnen. Und ja, auf den Punkt halt zu performen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man hier halt wirklich lernt, weil halt von Runde zu Runde, es ist ja dann auch nicht nur, ich muss jetzt einmal auf den Punkt performen, sondern mehrere Male. Und das interessiert dann auch niemanden, was du vorher gelaufen bist. Also das ist vielleicht für die Confidence, also für Selbstbewusstsein gut, dass man selber weiß, man kann so schnell laufen, aber im Endeffekt interessiert das auch keinen.
So. Man weiß ja auch, also es ist ja ein offenes Geheimnis, Zeiten auf Papier, nice to have, aber das entscheidet, also das ist ja nun mal nicht der automatisch der Zieleinlauf dann später im Rennen. Also da gibt es so viele Beispiele, auch wenn man jetzt mal ein kleines Recap macht in frühere Zeiten, wenn du als 5000 Meter Läufer mal runtergestartet bist bei Deutschen, ich weiß noch, als ich U23 war und dann, also 5000 Meter bei der U23 EM laufen wollte, war irgendwie eine Woche vorher noch DM. Ja, da läufst du natürlich bei der DM, bei den Männern damals noch als 22-Jähriger, da läufst du natürlich nicht deine 5000, wenn du eine Woche später 5000 laufen willst, sondern bis 1500 gelaufen. Und ja, natürlich auf dem Papier hast du da gar nichts zu sagen, weil da gibt es natürlich Leute, die auch irgendwie 3,35 oder so rennen oder zumindest viele unter 3,40. Aber das Ding ist ja, also, wenn du dann taktische Rennen hast und Vorlauf und sowas, also wenn du dann irgendwie Finale trotzdem Top 8 bist und dann lässt du irgendwie doch Leute, die bessere Bestzeiten haben hinter dir, das ist einfach, das ist ja nicht so, du hast eine schnelle Zeit und dann ist am Ende so der automatisch der Zieleinlauf. Also das ist, ich glaube schon, dass es das eine sehr wichtige Fähigkeit ist, die man für einen weiteren Karriereweg mitnehmen sollte, wenn man diese Möglichkeit hat, und die hast du ja gerade, deswegen bin ich da ganz gespannt auch, wann oder wie das bei den Finals dann wird. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Spannender anderer Aspekt, weil ich hier natürlich noch 5000 Tabs hier offen habe. Du startest inzwischen für die Eintracht Frankfurt. Klar, du brauchst natürlich einen Heimatverein, um auch in Deutschland dann einen Startpass zu haben und auch da theoretisch irgendwie Deutsche zu starten und so. Wie ist das denn inzwischen bei dir? Hast du Partner oder hast du Sponsoren? Weil das ist eine Entscheidung, die es, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, 1, 2, 3 Jahren, glaube ich, doch gab. Früher war es ja so, USA, auf jeden Fall, wenn du College-Athlet bist, darfst du keine Sponsoren haben, sozusagen, hieß es, glaube ich, damals noch. Das hat sich ja aber, glaube ich, durch irgendeinen größeren Entscheid geändert. Ihr dürftet jetzt inzwischen zum Beispiel einen Ausrüster haben, oder ist das immer noch nicht so?
Nee, genau, also das hat sich jetzt hier im College-Spiel verändert, das ist aber für internationale Athleten immer noch sehr strikt. Also ich glaube,
nur für Einheimische dann quasi, weil...
Genau, die können das machen. Wir nicht, wir dürfen halt nicht, ich habe ja keine Green Card, okay. Ich darf hier halt nicht arbeiten. Und es hat sich jetzt aber vor ein paar Monaten dann jetzt doch irgendwie so ein bisschen geändert. Also ich glaube, ich könnte jetzt mittlerweile so ein NIL-Deal, heißt es, machen, weil ich jetzt auch schon ein paar internationale Athleten gesehen habe, die das gemacht haben. Aber ich habe da jetzt irgendwie noch nicht so mehr zu. Meine Uni hat davon noch nicht so viel gehört, weil sich halt auch dauernd irgendwie ändert. Was es halt so ist, also wenn ich jetzt nach Deutschland nach Hause komme, dann kann ich da machen, was ich will. So, aber solange ich halt auf amerikanischem Boden bin, kann ich jetzt nicht einfach keinen Sponsor sozusagen haben.
Okay. Ja, man sollte im Moment auch aufpassen, wenn man gegen diese Auflagen verstößt. Das ist keine gute Idee gerade. Ne?
Ja.
Aber sag nochmal eben, von Hannover nach Frankfurt ist ja jetzt noch nicht so die ganz gerade Linie. Was war deine Entscheidung? Warum hast du gesagt Frankfurt?
Genau, also ich habe, habe einen neuen Verein irgendwie suchen müssen. Und hatte dann Connections halt zu Frankfurt. Ich habe da auch ein bisschen Familie wohnen und habe mich da voll wohl gefühlt, war dann halt ab und an da sowieso und habe dann da die Leute kennengelernt und genau, bin dann halt zur Eintracht Frankfurt gewechselt und fühle mich da wirklich extrem wohl, habe da gute Ansprechpartner und genau, so ist das dann irgendwie gekommen und freue mich da auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall. Also ich fühle mich da sehr wohl.
Ja, also die haben ja auch Erfahrung mit Internationalität. Ja, sowieso Frankfurt ist das ein bisschen vielleicht noch auch in der Gesellschaft ein bisschen anders implementiert als jetzt in anderen deutschen Städten. Plus, wer war nochmal hier? Sam war hier,
auf
ne?
Auf jeden Fall. Und auch
ja,
der
genau,
Mittelläufer von Oregon. Ach Gott, wer ist denn gleich noch?
Amos Bartelsmeier, genau. Ne? Da interessiert mich halt auch noch, Amerika ist ja sehr, sehr, sehr groß. Ja. Es gibt ja schon noch ein paar andere deutsche Athletinnen und Athleten in unterschiedlichen Jahrgängen, eben auch Profis. Ne? Also Constanze Klosterhalfen ist ja auch drüben, Lea Meyer, haben wir schon gesagt, ist auch drüben. Aber ja auch ein paar Leute so in deiner Altersklasse, die sehr, sehr, sehr gut da jetzt gerade unterwegs sind, ne? Im Hürdenlaufen, im Hammerwerfen und so. Siehst du die jetzt schon oder triffst du die dann erst bei den Nationals? Kennst du die überhaupt?
ja, doch, ich kenne schon ein paar. Also Gina ist ja auch hier in Florida. Ja. So, ne, da haben wir halt manchmal ein bisschen geschrieben, aber die meisten dann eher bei Nationals. Mhm. Es ist halt auch ganz lustig, weil es gibt natürlich auch jetzt Läuferinnen oder Leichtathletinnen und Leichtathleten, die jetzt nicht in den Schlagzeilen sind. Und manchmal kommen die dann bei Wettkämpfen habe ich das schon erlebt, dass dann irgendwie die zu mir kamen und meinten, hey, wir sind auch aus Deutschland, voll cool, dass du hier bist. Und so lernt man dann halt irgendwie Leute kennen, was irgendwie voll schön ist. Und natürlich, man hat den einen oder anderen dann mal in der Conference auch. Die meisten kannte ich jetzt vorher tatsächlich noch nicht aus Deutschland. Und dann so genau eher größere Namen würde man dann bei den Nationals treffen.
Ja.
Genau. Kommt halt drauf an, aus welcher Region die kommen und so weiter.
Ja, ja, genau. Ja. Weil wenn die ja nicht in deiner Conference unterwegs sind, dann trifft man sich ja erstmal im Jahr gar nicht. Ne? Aber in großen Vereinen, ich war selber, das ist auch schon sehr lange her, in Leverkusen und in Wattenscheid. Also mir ging das dann oft so, da sind wir zu deutschen Meisterschaften hingefahren und die Hälfte der Leute hatte ich noch nie gesehen. Ja, da waren wir dann irgendwie 80, 90 Leute und dann sind das halt die woanders trainiert haben oder einfach andere Disziplingruppen.
Hast du wenig
also was hast du mit Werfern zu tun? Was hast du mit keine Ahnung, ja, komischen Mittelstrecklerinnen oder Mittelstrecklern zu tun? Hürdenlaufen zählt, Kinders.
Ja.
Sag mal, beim Weitsprung hast du dich, glaube ich, verletzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Schau an, Ralf, ja? Also.
Ja, was soll ich sagen? Das ist halt eine Disziplin, wo jeder Fehler sofort bestraft wird und zwar schmerzhaft.
Ja.
Hast du manchmal noch so Bock, mal Kugels zu stoßen oder mal einen Weitsprung zu machen oder sowas?
Ja, mein Trainer muss mich da fast täglich zurückhalten. Nein, aber. Also, ich habe. ich habe auch in Frankfurt so. Die haben ja auch eine Mehrkampfgruppe, da habe ich auch ab und an dann mal mitgemacht, ein bisschen Kugelstoßen und so. Naja, aber ich mag das immer noch voll. Also ich bin tatsächlich nie wieder Hürden gelaufen. Also das ist einfach, bin ich ein bisschen raus. Also ich mache immer noch manchmal so Hürdensprünge und so. Aber das wäre so die Disziplin, wo ich so sagen würde, nee, aber alles andere, safe.
Ja.
Aber mein Trainer mag das halt überhaupt nicht und deswegen,
ja, das ist
wenn
ja
er
auch,
da ist,
das ist ja auch so
dann mache ich
Punkt,
das nicht.
Ne? Ja.
Aber manchmal, wenn er früher geht oder so.
Ja. Genau, so, ne? So, weißt du, so zwei Wochen vor Nationals nochmal kurz.
Ja, nein, das mache ich nicht. Nein, da bin ich respektvoll. Nein, das mache ich nicht. Aber ja.
Ja, weil deine Zwillingsschwester, wenn ich das richtig übereinander kriege, spielt Fußball oder hat Fußball
Ja.
gespielt, ja?
Ja.
Du kannst
Also,
auch mit dem Ball umgehen, weil Philipp kann das ganz toll
ich
auch.
kann das gar nicht. Also ich bin da komplett talentfrei. Also.
Ja, nee, ich wurde da manchmal auch ausgeliehen, wenn wir irgendwie, ich wollte zugucken und dann waren die halt nicht genügend Leute und dann so, Kostümer, komm hier. So, und dann habe ich da ein bisschen mitgemacht. Ja.
Sehr gut, ja.
Genau, die spielt Fußball, die macht das eher so hobbymäßig, die studiert Tiermedizin und ist jetzt auch in einem Halbmarathon gelaufen und so.
Jetzt
Also.
schon wieder das Nasegerümpel übrigens,
Halbmarathon.
ja, nur mal für euch zu
Nein, also
Hause.
die. Nein, also die macht total viel so gleichzeitig. Ja, also eine vielseitige Frau auf jeden Fall. Hat auch, also reitet auch voll viel. Also hat noch ein. Wir kommen halt aus vom kleinen Dorf so. Die ist eher so das Dorfkind. Genau, ich bin eher so das Stadtkind.
Wenn sie das jetzt
Ja.
hört, dann ruft sie dich an und sagt, hast du sie noch alle?
Nee, die sagt es schon.
Die will das sofort unterschreiben.
Ja,
Aber
die
das.
wird, glaube ich, am liebsten, würde die einfach auf irgendeinen Bauernhof direkt da neben meinen Eltern oder so ziehen oder in die Nähe.
Ja, ist doch
Und
cool.
ich, mir war klar, ich muss raus, so. Ja.
Ja. Aber das ist ja irgendwie ein sportliches Mindset in deiner Familie, ja, auf jeden Fall. Ne? Also, du hast ja schon gesagt,
Zieht
deine
sich ja
Eltern haben jetzt
durch.
nicht Leistungssport gemacht und so, ja, aber wo kam das her? Oder kannst du das so beziffern, wo das herkam?
Ist eigentlich lustig, weil eigentlich irgendwie gar nicht. Also meine Mama halt so ein bisschen, ne? Aber also meine Schwester macht es jetzt nicht so übertrieben leistungsorientiert, sondern die ist halt eher so, die hat einen Bock darauf und dann macht sie das und dann macht sie aber irgendwas anderes danach. So, mein Papa hat jetzt angefangen, so Laufpodcasts und sowas zu hören, um da halt auch ein bisschen mit, ne, drin zu sein, weil jetzt sonst vorher, also ich komme jetzt nicht nach Hause und wir reden die ganze Zeit über Laufen.
Ja, ist ja auch
So,
besser, ne?
ja, die freuen sich, wenn ich happy bin, so, und was auch immer das ist dann halt gut so. Aber natürlich jetzt dadurch, durch den Erfolg und so, kommen da alle so ein bisschen mehr rein, sag ich mal. Aber auch mein Bruder, der hat auch alle möglichen Sportarten schon gemacht und
Aber ich finde das irgendwie total cool. Also ich meine, die nehmen ja offensichtlich trotzdem, also Prämisse, glaube ich, für alle Eltern ist ja erstmal, glaube ich, dass die eigenen Kinder glücklich sind. Natürlich würde ich jetzt mal deinen Eltern unterstellen, ohne dass ich die natürlich kenne, dass sie natürlich auch happy sind, wenn es bei dir sportlich gut läuft. Aber glaube ich irgendwie auch total cool für dich, vielleicht, wenn du nach Hause kommst und es nicht, also diese bewusste, ich will jetzt nicht sagen Bruch, weil Bruch ist so negativ konnotiert, aber so ein bisschen diese andere Welt, wo eben nicht alles nur um Sport geht. Weil natürlich für dich ist ja irgendwie aktuell wahrscheinlich schon Sport dein Leben so, ne? Also irgendwie oder ein sehr wichtiger Anteil an deinem Leben natürlich. Und vielleicht auch ganz cool, wenn man dann mal nach Hause kommt, da, dass das nicht Dauergesprächsthema ist, ob du in dem Rennen hier und da nicht noch eine Zehntel schneller laufen
Ja.
könntest.
Ja, also irgendwie haben die das gut von Anfang an hingekriegt, uns irgendwie so beizubringen, so wenn man irgendwas wirklich will, dann kriegt man das auch hin, so mäßig. Und auch so dieses, ach, man zieht in ein anderes Land oder so, kriegst du schon alles hin. Also dieses Selbstvertrauen hatte ich einfach extrem. Aber auf der anderen Seite komme ich nach Hause und wir sind halt drei Kinder und da geht es halt um jeden und alles so. Und ja, ist auf jeden Fall eine lustige Dynamik bei uns abends am Esstisch so. Ich vermisse das auch sehr, muss ich sagen, dieses Chaos, so ein bisschen alles durcheinander und ja, aber ist super, also macht viel Spaß.
Wir müssen
Und jetzt kommen die alle nach
Das
Oregon
wäre jetzt die
zum
Frage, kommen
Zugucken
die alle
oder
zu den
wie?
Nationals?
Ja.
Nee, die kommen nicht zu den Nationals. Also meine Mutter war hier für die Indoor Conference. Letztes Jahr war meine Schwester und meine Mutter hier. Mein Papa war mit meinem Bruder und meinem Opa in Mississippi damals. Also die haben so verschiedene Trips gemacht, weil mein Bruder geht halt auch noch zur Schule. Da können meine Eltern nicht einfach dann in ein paar Wochen weg sein, weil mein Bruder dann geht er nicht hin oder so. Ne? Der ist da schon so ein bisschen, ne? Muss man schon ein bisschen Auge manchmal drauf haben. Genau, aber die sind dann in Deutschland halt dabei bei der Saison und so. Und das ist dann auch irgendwie ein bisschen einfacher vor der Organisation und allem. Genau.
Und dann fährst du mit deinem Coach oder fährt dann noch der Rektor der Uni mit oder wie läuft das da?
Ja, also dadurch, dass ich ja alleine bin, das
Ja.
ist meistens mein Coach und ich.
Ja.
Genau. Wir fliegen am Montag los. Genau.
Ja.
Und sonst, nee, die anderen gucken das halt dann alle hier, wird ja alles übertragen und so. Und genau.
Ja, das nochmal für euch zu Hause alle. Also, ich glaube, man hat hier nicht so eine Idee davon, wie groß College-Sport in den USA ist. Also, jetzt reden wir noch nicht von Football, weil das ist eigentlich noch einen Tacken höher, als das jetzt bei uns zum Beispiel Bundesliga wäre. Das ist nochmal deutlich drüber. Ja, dann kommen natürlich die anderen Profisportarten, die eben auch am College auf einem sehr, sehr hohen Niveau bestritten werden. Ja, legendär March Madness, wo die ganze Nation einen Tippbaum hat, wie die College-Meisterschaften im Basketball ausgehen, und zwar Männer und Frauen. Ja, also das ist wirklich kompletter crazy Shit. Plus, es wird ja sehr viel Geld generiert in diesen großen Profisportarten, die im College stattfinden. Und das wird dann tatsächlich auch auf die olympischen Sportarten runtergebrochen. Ne? Also davon kommen ja halt auch die Bedingungen zum Beispiel für dich jetzt oder für Schwimmer oder für Turner oder sowas. Ja? Aber eben Leichtathletik hat schon auch noch einen relativ großen Stellenwert. Und das Ding läuft eben auch bundesweit, also in der gesamten USA, als große Übertragung. Fängt Donnerstag an, geht bis Sonntag. Oder Mittwoch sogar. Mittwoch ist, glaube ich, erster Tag Mehrkampf. Ne? Irgendwie, das ist so vorgelagert. Ne?
Ja,
also das ist ein fettes Turnier, ja, im WM-Stadion von 2022 in Eugene.
Hayward Field.
Hayward Field, ja, legendäre Stelle. Ja, es gibt keine Hotelkapazitäten, die ausreichen würden. Die Hotels sind absurd teuer. Ja. Es gibt einen schönen Campus, der aber leer ist, weil jetzt einfach Semesterferien sind. Ja, also so, aber das ist halt komplett Fokus da drauf. Ja. Also es ist schon richtig, richtig groß. Ja.
Wann ist dein Vorlauf? Nimm uns mal mit. Oder ist es Vorlauf, Semifinal, Finale? Wie ist der Modus, falls jemand das gucken möchte von Deutschland mit Zeitverschiebung? Ich weiß gar nicht, wo kann man das denn auch gucken?
Ja, mit das ist
VPN
halt immer so ein
bisschen ganz gut.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht mittlerweile geht. Meine Eltern haben es oft versucht mit ESPN und das hat dann nicht geklappt, obwohl die das gekauft haben und alles. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass das jetzt dann vielleicht irgendwie besser geht. Meistens haben wir dann irgendjemanden, der FaceTime einfach irgendwie das überträgt für die. Genau, also mein Vorlauf ist am Donnerstagabend und dann, also jetzt halt so, dass jetzt, wir haben jetzt die Regionals gehabt. Und da sind die Top 12 jetzt qualifiziert. Das heißt, es treffen jetzt die Top 12 vom der East Region und dann die 12 von der West Region aufeinander, sodass wir 24 Leute haben. Das macht 3 Vorläufe. Schätze ich mal, dass die 3 draußen. Ja, wahrscheinlich. Und die Top 8, glaube ich, oder 9? Nee, ich glaube 8 kommen dann ins Finale und das Finale ist dann am Samstag.
Okay. Mhm, okay.
Genau. Ja. Also es ist natürlich dann auch immer mit einem ganzen Tag dazwischen, so mental, das hatte ich ja jetzt bei Regionals auch, das ist natürlich dann schon mental auch manchmal ein bisschen anstrengend, da muss man halt dann das hinkriegen, da ein bisschen abzuschalten zwischendurch. Genau, für viele ist halt wirklich einfach dieses Dabeisein schon so der größte Win überhaupt, bei so einer Veranstaltung dabei sein zu dürfen und da wird wirklich auch viel draus gemacht, also man kriegt Geschenke und dies und das und so, also es ist schon sehr besonders.
Wie ist denn deine unmittelbare Vorbereitung auf so ein Peak-Ding dann? Ne? Also, weil diesmal hast du dich ja auf die Nationals als Peak vorbereitet, ne?
Genau, also mein Trainer ist da schon auch, wir haben die Regionals trotzdem extrem ernst genommen oder müssen wir ja auch, denn da sind einfach die Nerven am größten, da ist der Stress am größten, für ihn natürlich auch, weil es halt auch noch zu Hause. Aber ich glaube, Nationals ist dann schon eher so, da geht es dann ums Genießen und da lässt er mich dann auch mehr machen. Also ich durfte jetzt bei den Regionals, obwohl er mir sehr viel vertraut und wir auch viel darüber reden, war schon relativ klar, okay, du musst das kontrolliert laufen. Du kannst nicht einfach all out, auch wenn ich gerne natürlich nochmal gezeigt hätte, ich kann noch viel schneller laufen, so von der Zeit her oder so. Das geht, ist dann halt einfach nicht drin. Und jetzt bei den Nationals ist es dann irgendwie so, da hat man so viele schnelle Leute und ich habe einfach irgendwie Lust drauf, da nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben und dann zu schauen. Und natürlich mein großes Ziel ist Finale. Ich weiß, dass das ist von allen das Ziel und da sind wirklich so viele Leute, die so unglaublich talentiert sind und das ist einfach aber eine tolle Atmosphäre und das macht einen besser und deswegen ist das jetzt aber schon dann eher, ja, man fährt dahin und genießt es und ja, ist dann halt schon da. Es ist halt nicht dieser Stress so, okay, jetzt darf kein Fehler passieren. So, jetzt ist halt die Zeit, wo man riskieren muss, weil wenn du gar nichts riskierst, dann gewinnst du auch nichts. So.
Ja. Jetzt stelle ich mal die Fragen, die wir so normalerweise stellen, wenn wir Vorbereitungsgespräche machen mit Athletinnen und Athleten vor großen Meisterschaften. Ne? Versuchen wir mit allen, also mindestens allen Deutschen zu sprechen vorher. Ne? Was hast du für ein Ritual vorher? Ne? Wann stehst du auf? Was machst du vorher? Ja, was isst du vorher? Was isst du nicht vorher? Ja, Talisman, ja? Also das ganze Programm einmal bitte.
Ja, also ich habe tatsächlich keine so richtig strikte Routine, sondern ich vertraue extrem auf mein Gefühl. So, das machen wir im Training auch. Ich weiß nicht, also wir messen halt zum Beispiel auch gar nichts. Ich habe nicht mal eine richtige Laufuhr, also ich habe eine Apple Watch und so eine Stoppuhr. Also wir machen generell sehr viel nach Intuition und Gefühl. Und so mache ich das auch beim Wettkampf. Und ich mache auch Pre-Meet. Eigentlich ist es immer unterschiedlich, also machen wir nach Gefühl, wir sprechen uns da ab, ich und mein Coach. Und deswegen gibt es jetzt nichts Bestimmtes, was ich essen muss oder so. Also ich weiß, das ist eigentlich eh nur für den Kopf, ja. So ein Ritual ist, um sich da irgendwie gut zu fühlen. Und deswegen gehe ich da einfach nach dem, was ich
fühle. Brauchst du Musik oder hast du einen Lieblingskünstler, Künstlerin, was du sagst, das brauche ich beim Aufwärmen zum Hören oder...
Nee, ich mache meistens beim Warm-up und so gar keine Musik. Also ich mache, die Emotionen zu regulieren ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. So, weil man kann sich natürlich extrem davor dann irgendwie stressen oder was auch immer. Und da verpufft einfach so viel Energie. Und deswegen glaube ich, dass, wir haben hier auch so einen Mentalcoach und so. Und wir nennen das halt, ne, Emotion Regulation, dass das extrem wichtig ist. Und ich bin eh hype genug, da brauche ich jetzt keine Hype-Music, aber das ändert sich dann auch so ein bisschen. Und genau, nee, warm machen mache ich ohne Musik. Das mache ich meistens so 50 Minuten vorher, fange ich irgendwie an. Aber da ist auch nichts Wildes dann mehr irgendwie, was da passiert. Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, welche Zeit wir laufen. Conference ist dann manchmal um, keine Ahnung, 13 Uhr. Jetzt Oregon ist abends eher. Also das kommt natürlich dann auch da so ein bisschen drauf an.
Also ich finde schon mal sehr bemerkenswert, dass du sagst, ihr macht viel nach Gefühl, ja.
Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich auch einer der größten Unterschiede. Wir machen wirklich, also ich habe hier noch nie Laktat gemessen oder irgendwie. Ich muss mir erstmal googeln, was Threshold Pace überhaupt bedeutet. Keine Ahnung. Schwelle weiß ich auch immer noch nicht so richtig.
Weil du immer schneller läufst. Ja.
Nee. Ja, ich finde, das ist so ein cooler Gegenentwurf, der ja offensichtlich funktioniert aktuell, also sehr gut funktioniert. Ein sehr krasser Gegenentwurf zu dem, wo wir eigentlich gerade sind in der internationalen Ausdauerszene. Da ist es ja so, alles, was irgendwie ansatzweise messbar, trackbar ist, das braucht man, also VO2 Max, Laktat, Herzfrequenz in jeder Einheit, am besten Altitude Training, dann noch irgendwie Laktat in jeder Session, so. Das ist ja das, wo wir gerade so sind, inspiriert durch Skandinavien, aber nicht nur. Und dann, das schwappt aus dem Triathlon auch in die anderen Bereiche und irgendwie meint man, alle müssen das jetzt gerade so machen. Und irgendwie, wenn es für jemanden funktioniert, fair enough, aber das finde ich jetzt so bemerkenswert. Du bist so locker und verbraucht frisch irgendwie so, du machst halt dein Ding und du brauchst, so habe ich es jetzt zumindest aus unserem Gespräch in der letzten Stunde rausgehört, du brauchst gute zwischenmenschliche Beziehung zu deinem Coach so und oder deinem Team im Allgemeinen und wenn das irgendwie für dich passt als Basis dann, und du dich wohlfühlst, dann vertraut ihr auf euer Gefühl oder du auf dein Gefühl und damit bist du erstmal jetzt, glaube ich, nicht so schlecht gefahren, ehrlich gesagt. Ich würde da jetzt, glaube ich, nicht viel ändern.
Ja. Nee, also mein Trainer, wir vertrauen uns einfach, ja, irgendwie echt viel und ich habe halt einfach Bock und bin halt auch kompetitiv, so, ich habe auch Lust und manchmal, er kann das halt ganz gut dosieren, so, er lässt mich dann im Training, natürlich will ich am liebsten All-Out alles machen, ja, das geht aber eher nicht, so, und dann macht er das schon so, dass er dann, für ihn sind halt dann so andere Sachen wichtig und dann macht er halt sein Ding und dann sagt er so, okay, ich bin happy, du kannst jetzt nochmal einmal bei den Jungs am Ende mitlaufen oder so. So, und dann sind wir beide happy und wir haben trotzdem das geschafft, was wir wollten. Und so ist es dann irgendwie so ein netter Austausch einfach. Und deswegen, ja, ich habe auch lustigerweise jetzt für den Bundeskader dann auch so einen V2 Max-Test irgendwie mal gemacht, fand ich dann irgendwie interessant. Kam dann irgendwie raus, dass meine Nummern da echt auch nicht gut sind, aber es ist ja dann im Endeffekt auch irgendwie egal.
Es ist, so. Die Wettkampfergebnisse geben mir irgendwo recht und genau das andere, ich sag mal, die ganzen Lab-Statistiken, was wurden wir früher im Bundeskader oft nach Leipzig ins IAT geschickt? Ich will jetzt gar nicht die Leute schlecht machen, das ist eine tolle Anlage und die Leute haben über ganz viele Jahre ganz viele Sportler gemessen und alles mögliche. Aber da macht man sich dann teilweise, wenn du in dieser Bubble drin bist, so einen Kopf, wenn der eine besser oder schlechter oder der Wert passt nicht im Vergleich zu dem, was du letzten Herbst hattest oder so und das, am Ende ist es alles irgendwie... bisschen Schall und Rauch.
Ja, auch so mit Körpergewicht und Fettgehalt und so, das mache ich auch gar nicht mehr und das interessiert hier auch niemanden. so, also ja, da bin ich schon happy, so wie das alles gehandelt wird. So, da ist der Fokus irgendwie hauptsächlich darauf, ja.
Ich bin gerade ziemlich gehypt von Steve Magnus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Okay, also ja. Philipp, du kennst den Namen, ne? Ein früherer, sehr, sehr guter 15-Meter-Läufer aus.
Ja, ich weiß nicht, ob er so ein guter Läufer war. Wenn du den Steve Magnus meinst, ich meine, der war auch mal Trainer im Oregon Project und ist jetzt College Coach.
Genau, okay. Exakt. Ne? Also ne, der war dann im Oregon Project und war dann College Trainer, ist er, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr. Der aber auch von der psychologischen Seite kommt, ein wissenschaftlich orientierter Trainer ist. Und der stellt immer wieder heraus, wie wichtig der unmittelbare Austausch, nicht über Nummern, sondern über wie fühlt sich das an, was du da gerade gemacht hast. Was ist die Rückmeldung der Athletin oder des Athleten? Ja, was war das jetzt gerade? War das jetzt schnell, langsam, mittel? Ja. Wie geht es dir am Morgen? Ja, weil die meisten Trainer haben ja einen Plan. Und er sagt, erstmal gucken, wie meine Menschen da auf mich zukommen. Ja, und dann kann ich mir überlegen, passt das zu dem Plan, den ich jetzt hier gerade machen will? Ja, weil wenn du total hin bist, weil die letzten Tage anstrengend waren, ja, oder wenn man sieht, okay, du kommst schon federnd auf den Platz, dann willst du nicht langsame Tausender laufen. Ne? Ja. Da hast du keinen Bock drauf. Ja, weißt du? Und der sagt halt auch, viel mehr darauf gucken. Das heißt nicht, dass man die Zahlen vergessen muss, ja? Aber das ist ein viel unmittelbarer Austausch und du hast den ja täglich. Du machst ja nicht täglich eine Leistungsdiagnostik, ja? Also das ist ja einfach nicht der Fall. Ja? Klar, man kann natürlich im absoluten Höchstleistungsbereich dann über Zahlen nachdenken, über das Messen von Laktat nachdenken und so weiter. Ja? Aber du bist ja noch am Anfang einer Karriere. Warum sollst du dann da oben anfangen, statt erstmal die Basis zu entwickeln, nämlich ein entsprechendes Austauschsystem auf einer Gefühlsebene, ja, und in der Regel ist ja ein Gefühl für Sportlerinnen und Sportler schon ziemlich gut, ne, weil man guckt ja und hört ja in seinen Körper rein, man fühlt den und weiß das jeden Tag. Kannst ja relativ schnell sagen, okay, heute können wir Gas geben und heute vielleicht doch ein bisschen fest noch hier und da und dort, ne.
Ja, aber ich glaube, das lernt man halt auch gerade dadurch, wenn man eben nicht alles trackt. Denn wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke und ich habe jetzt, keine Ahnung, meinen Schlaf gemessen und da steht, boah, echt nicht gut geschlafen, dies und das, das ist ja dann kein eigenes Gefühl. Ja. So. Und das Lustige ist auch eigentlich, dass mein Trainer, also wir haben ja, wir machen 2 bis 3 Workouts die Woche, also das wäre dann so ein Tempolaufprogramm quasi. Jetzt momentan nur 2-mal, manchmal aber auch 3-mal. Und die Tage dazwischen sind halt easy und er weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich da mache. Also es ist gar nicht so, dass alles, dass wir über alles reden, was wir machen, sondern ich weiß halt hier zu den Workout-Tagen, so, das sind die wichtigsten Tage, da ist die Intensität irgendwie höher. Klar, wenn ich mich da nicht gut fühle, dann wir passen das auch voll oft an. Also voll oft machen wir gar nicht, was auf dem Plan steht. So, das machen wir da halt relativ spontan und schauen einfach. Aber es ist auch gar nicht so, er vertraut mir da einfach, dass ich dann meine Easy-Tage, was auch immer ich da mache, was mich gut fühlen lässt, mache ich halt dann irgendwie. Deswegen, ja, auf jeden Fall vertraut er mir da sehr und lässt mich da halt auch einfach viel machen und fragt mich auch, also wir besprechen auch immer zusammen, was für Workouts wir machen und so. Und er sagt dann halt, was ihm wichtig ist. Ich sag dann, worauf ich Lust hätte und was ich glaube, was irgendwie noch besser werden kann. Und dann machen wir das zusammen, daraus einen Plan ungefähr so.
Also ich... Ja, das klingt klug. Das klingt nach einem klugen Träger. Ja,
ja, und weil wir beim Stichpunkt Trainer-Athleten-Beziehung ja schon jetzt länger waren, mit einem Blick auf eine Frage, die ich mir noch notiert hatte, lass mich nochmal kurz erstmal mich rückversichern, das ist jetzt dein 4. Jahr oder dein 3. College-Jahr?
Genau, das ist jetzt
das letzte, ist das letzte Jahr und damit auch letzte Mal Nationals sozusagen dann, beziehungsweise genau.
Ich habe noch ein Semester bis Dezember quasi, dadurch, dass ich im Januar angefangen habe. Normalerweise,
Du hast ja noch ganz viel, auch dann vielleicht noch im Sommer hier in Europa, in Deutschland, wie auch immer, was da auf dich zukommt. Die Saison ist ja jetzt nicht zu Ende mit den Nationals, aber ein bisschen mehr zukunftsmäßig vorausgeschaut. Wo siehst du dich denn nach deiner College-Zeit?
Siehst du dich in 5 Jahren?
So weit würde ich noch nicht gehen. Ich würde schon eher mal im nächsten Jahr sozusagen gehen. Siehst du dich in den USA? Weil ich glaube erstmal mit deiner jetzt schon sportlichen Leistung, wir wissen noch gar nicht, was bei den Nationals vielleicht noch passiert, hast du alle Optionen, dass du bestimmt auch einen Contract irgendwie in den USA bekommst. Und es gibt Colleges, die sagen, wenn du kein Athlet, also kein College-Athlet mehr bist, dann darfst du nicht trainieren. Aber es gibt genauso viele, ich kenne auch genügend Beispiele, wo der College-Coach der Coach bleibt. Weil das ist ja was glaube ich, für dich vielleicht gar nicht so unspannend wäre, wenn das jetzt so gut funktioniert mit deinem Trainer. Oder sagst du, ich möchte aber jetzt nach diesen 4 Jahren USA wieder zurück irgendwie nach Deutschland und
Ja, also das ist so eine gute Frage, so ganz, also ich weiß es wirklich noch nicht, ich will mir da schon irgendwie offen alle Optionen anschauen und bin da aber auch, einfach weil ich von meiner Art sehr offen und ehrlich bin, kommuniziere ich da auch sehr offen und ehrlich halt mit meinem Trainer drüber, und natürlich würde der mich weiter trainieren, so, das würde man auch irgendwie hinkriegen, natürlich ist dann halt schon auch die Frage, so, ich liebe halt diesen Team-Aspekt, ich liebe es mit Leuten zu trainieren und das ist dann halt nicht mehr so und dann, das ist halt einfach dann anders. So, dann hätte ich immer noch einen super Trainer, wäre aber viel halt alleine und müsste mich so ein bisschen um alles irgendwie selber kümmern, denn diese ganzen College-Sachen sind ja auch alle geplant, die Reisen sind geplant, ich muss mich ja wirklich um gar nichts kümmern und das darf man auch, diesen Stress nicht unterschätzen. So klar, ich studiere auch noch, aber ich kriege mein Ticket in die Hand gedrückt, ich kriege Essen, also ich muss mich um gar nichts kümmern und das ist dann halt im professionellen Leben halt schon anders und deswegen gucke ich mir da schon alle möglichen Optionen an und bin natürlich auch überhappy, dass ich jetzt schon mit dem, was ich gemacht habe, schon, wie du sagst, eigentlich alle Optionen offen habe.
Gibt ja auch ein paar Trainingsgruppen in den USA, die von Brands gebackt sind, so. Also auch die Option gäbe es ja, dass du, wenn du sagst, dir ist dieses Gefühl einer Gruppe wichtig, das gäbe es ja durchaus auch in verschiedener Art und Weise.
Genau, also gibt es in Europa gute, in Amerika auch. Deswegen habe ich, also ich bin da noch relativ offen und werde es dann nach meinem Bauchgefühl entscheiden. Cool. So, das hat mich bis jetzt immer gut weitergebracht und da vertraue ich.
Sind denn schon aktiv beispielsweise irgendwelche Manager auf dich zugekommen, die quasi, weil das ist ja oft der erste, also so kenne ich das aus den, weil wir vorher von Let's Run gesprochen haben, die Geschichten auf Let's Run, das ist ja dann oft so, dass wenn jemand natürlich sehr, sehr gut im College performt und vielleicht gerade in den Endzügen seines College-Daseins ist, dass dann ja natürlich der erste Schritt, bevor die Marken auf einen zukommen, ist ja meistens, dass schon die ersten Agenten auf einen zukommen und sagen, hey, ich bin aber ein sehr guter Berater, wie wäre es denn, weil ich bin auch total close mit Adidas und Co., keine Ahnung, mit On oder was auch immer. Wie schaut's aus? Ist das schon vorgekommen oder?
Ja, doch, auf jeden Fall, auch über meinen Trainer und so. Und ich bin da halt, ich glaube, dadurch, dass es jetzt auf einmal so ein bisschen so ein Sprung ist und jetzt ja dann doch auf einmal schon sehr viele kommen, habe ich da auf jeden Fall eine gute Option, Auswahl und kann da wirklich irgendwie relativ frei auswählen. Und es gibt wirklich auch so viele irgendwie Sportler, die mir also helfen wollen da irgendwie und zur Seite stehen. Also ich habe wirklich viele tolle Leute auf dem Weg, dass wir, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Option finden. Denn die wollen alle irgendwie das Beste für mich und haben da irgendwie Erfahrungen in bestimmten Bereichen. Und deswegen, ja, ich vertraue darauf, dass ich da eine gute Option auf jeden Fall finde. Aber klar, so Agenten und Manager jetzt auch wichtig, auch wenn man dann Verträge unterschreibt. Denn noch ist es so, da kannst du mir alles erzählen. Ich habe keine Ahnung.
Also ich wollte gerade sagen, ich will das jetzt gar keine Angst machen oder sowas. Im Gegenteil, aber ich dadurch, dass ich das jetzt lange gemacht habe und auch viele Geschichten von anderen Leuten kenne, es gibt manche Leute, die möchten mit dir arbeiten und dann legen dir so einen 6-7-Seiten-Vertrag vor, wo eigentlich alles Wesentliche geregelt ist. Und es gibt auch andere Leute, die gerne mit großen, vermeintlich großen Summen um die Ecke kommen und dann hast du so 25 Seiten englisches Vertragswerk, so, wo du dann halt auch 15.000 Reduction Clauses drin hast, wo du dann so denkst, weiß ich jetzt nicht so.
Ja, also damit werde ich mich auf jeden Fall beschäftigen. Noch ist halt so, dass ich es einfach genieße. Guck mal, ich muss einfach nur schnell laufen. Und das mag ich am liebsten. So, und ich, natürlich ist es, ne, wenn man das als professionell macht, auch wichtig. So, und im Endeffekt ist es mir am wichtigsten, da ein gutes Umfeld zu haben, happy zu sein und schnell zu laufen. Und was auch immer am besten passt, passt dann am besten. Also ich bin da auch überhaupt nicht so, dass ich irgendeine bestimmte Marke auf meiner Brust haben muss. Also das ist wirklich so, und ich habe das jetzt in den Unis erlebt und das ist ja bei Marken auch ähnlich, deswegen ich denke, ich werde eine gute Lösung finden.
Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Ja. Ne? Dazu kommt ja noch, dass du, also erstmal hast du jetzt ja ein Highlight bei den Nationals in Oregon logischerweise, dann ist aber ja die Saison noch lang, ja, du hast noch nicht ganz, also hauchdünn nicht die A-Norm für die Weltmeisterschaften in Tokio. Ja,
so viel.
Ja, also es fehlt wirklich minimal nur, aber leider diese Normendiskussion wollen wir jetzt hier nicht führen. Aber tatsächlich ist ja eine Universiade und die ist in Deutschland in diesem Jahr. Kann das auch so ein Ziel sein für dich? Also das hat ja in der Leichtathletik-Welt eigentlich, also in Deutschland zumindest, eigentlich keinen Stellenwert. Ja, das ist auch ein bisschen schade eigentlich, weil im Prinzip ist ja das, sind die Weltspiele der Universitätsangehörigen, ja, also ne, der Studentinnen und Studenten. Das ist in Wattenscheid, das könnte ja auch ganz geil sein.
Ja, also das war auf jeden Fall jetzt im letzten Jahr, als ich dann überlegt habe, so was ist nächstes Jahr, auf jeden Fall ein extrem großes Ziel und ist auch immer noch. Natürlich dadurch jetzt, dass ich jetzt irgendwie näher an der WM-Norm dran bin, ist das natürlich dann auch ein Ziel, was jetzt dann irgendwie auf einmal dazugekommen ist. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass die das so empfehlen, das zu machen, einfach als für die Erfahrung, und deswegen hätte ich auf jeden Fall richtig Lust. Und ich glaube, also ich plane das mit meinem Trainer hier dann alles in Ruhe, wie wir das irgendwie machen. Aber wie gesagt, der ist da, der supportet da, was ich irgendwie machen möchte. Und das wäre auf jeden Fall cool. Ich laufe ja dann auch bei den Deutschen. So, und das ist ja dann schon alles auch in einem ähnlichen Zeitraum. Und ich glaube schon, dass das passen würde. Und ich würde mich auf jeden Fall übel freuen, wenn das klappt, ja.
Also, wenn wir jetzt mal kurz durchgehen. Ende Juli ist die Universiade in Wattenscheid. Dann 2 Wochen später Deutsche Meisterschaften. Und Mitte September Weltmeisterschaften. Das klingt eigentlich nach einem ganz guten Aufbau, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja, super cool. Weil, wo passt da noch der Urlaub rein? Oder
ja,
wo geht's dann hin?
Das ist eine gute Frage. Denn ich habe, ja, im August geht mein Semester hier wieder los. Das heißt, es ist dann mit der WM schon, ne, muss man dann irgendwie nochmal hin und her. Und dann habe ich ja nach der WM dann sozusagen frei, aber da habe ich ja dann Uni, deswegen ist das ein bisschen aber ja, das kriege ich hier schon irgendwie hin. Cross-Country laufe ich eh immer nur ein Wettkampf, also ich laufe eigentlich nur bei der Conference, einfach um dem Team zu helfen. Mein Coach ist da, wenn ich sage, boah, ich will gar nicht, dann würde er sagen, okay, aber so einmal im Jahr ist das schon ganz cool. Und ich habe hier, meine beste Freundin von hier ist aus New York, und Thanksgiving sind wir letztes Jahr schon hingeflogen, und ich glaube, das machen wir dann auch wieder, so dass ich auf jeden Fall ein bisschen Urlaub dann irgendwo habe.
Ja, und für alle, die es noch nicht gemerkt haben, Jacksonville am Strand ist ganz okay.
Ist fast
ja, Urlaub. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich kann mich nicht beklagen, so nach einer Klausur oder so, dann nochmal ins Meer. Das ist, ja.
Kann man machen.
Das ist eine gute Balance. Ja.
Sehr großartig.
Thomas Miller, wir wünschen dir erstmal in Oregon, also zum Zeitpunkt, wo wir ja veröffentlichen, bist du schon dort, ja, wünschen wir erstmal einfach viel Spaß. Ja, genieß das, ja, hab Spaß und lass es krachen. Ja, wir verfolgen das natürlich alles live, logischerweise, ja, weil da gucke ich schon hin, logisch. Ne? Da sind ja noch so viele Leute, die da starten, das ist ganz cool. Ich kann ja auch verraten, dass wir, also wir jetzt von der ARD, tatsächlich gerade so eine kleine Drehreise organisiert hatten für die Nationalmannschafts Ladies and Gentlemen, die in den USA unterwegs sind, ja, und da werden wir zur WM uns mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, ne? Also wie die Bedingungen sind in den USA als Profiathletin dann, ne? Also jetzt erstmal nicht so college-orientiert, nur mal für euch zu Hause schon mal als Idee. Wir übertragen übrigens auch die Universiade komplett live.
Stark.
Ja, also nur das schon mal, ja.
Daher die Werbung.
Natürlich, ich sag mal, hallo. Und die deutschen Meisterschaften übrigens auch. Und die Weltmeisterschaften übrigens auch.
Also Sportschau muss schon mal sein, direkt, ja, hier Dauer schauen.
Nehmt euch, ja, macht einfach so ein Klebeband über die 1 und dann passt das.
Nee, Hammer. Ey, vielen Dank dir für deine Zeit. Es ist, war total spannend, mit dir zu sprechen. Ich wiederhole mich nochmal, Leute. Smilla Kolbe werden wir natürlich in unseren Shownotes verlinken, also in Insta-Account. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Und natürlich alle, die Daumen drücken für die Nationals. Das tun wir natürlich auf jeden Fall und werden das intensiv verfolgen und hoffen. Du warst nicht das letzte Mal bei uns im Podcast zu Gast. In diesem Sinne erstmal. Ja, alles Gute für Oregon. Wenn du noch was loswerden möchtest, wenn du jemanden grüßen möchtest, feel free.
Ja, meine Familie auf jeden Fall.
Vielleicht, genau, wenn dein Papa gerade auf den Geschmack gekommen ist mit Lauf-Podcast, dann kannst du ja uns auch empfehlen.
Ja, nee, das ist gut, das mache ich, weil er ja doch, ja, also Grüße am Papa.
Sehr schön, super.
Ja, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Top.
Ja, danke dir. Für alle, die noch mehr Lust haben, sich die Geschichten anzuhören, blättert mal ein bisschen durch in unseren 269 vorherigen Folgen.
70 ist, glaube ich,
schon. Ja, jetzt ist, Ihr findet noch ein paar Menschen, die auch ähnliche Erfahrungen machen durften, gemacht haben. Und dann wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende und hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.